einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90. Die Fußballdebatte. Wir können so nicht weitermachen, schimpfte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche nach dem chaotischen 3:3 in Bremen. Das klang nicht gut für Dino Topmöller und das war es auch nicht. Heute Mittag gab die Eintracht die Entlassung des Frankfurter Trainers bekannt. Was sind die Gründe dafür und wer übernimmt? Das sind zwei von vielen Fragen, die sich rund um Eintracht Frankfurt stellen. Das sind unsere Themen. Die Eintracht-Krise. Kölsche Emotionen, die gingen hoch nach dem wichtigen 2:1 Erfolg über Mainz und gnadenlose Bayern. Sie deklassierten RB Leipzig nach einem 0:1 mit 5:1 und dabei feierte Jamal Musiala sein Comeback. Darüber hinaus sprechen wir auch über eine ereignisreiche Woche beim Hamburger Sportverein. Kunz-Affäre, kurzfristige Spielabsage gegen Leverkusen und gestern ein 0:0 gegen Gladbach nach vielen vergebenen Chancen. All das in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Lothar Matthäus hat sich über das Comeback von Jamal Musiala gefreut und glaubt, der jetzt noch verschärfte Konkurrenzkampf wird den Bayern gut tun, wenn sie noch besser. Christian Keller war 3 Jahre unter anderem Geschäftsführer beim 1. FC Köln, ist der Mann, der seit Elmala zu den Kölnern lotst. Und er glaubt, es könnte der teuerste Verkauf in der Vereinsgeschichte der Kölner werden. Und ich glaube, das ist keine zugewagte Prophezeiung. Und dann begrüßen wir ganz herzlich Marcel Janssen, 2-mal WM-Dritter, aktiv für Borussia Mönchengladbach, auch für Bayern München und den Hamburger Sportverein und unter anderem 6 Jahre Präsident des HSV. Und er hat gesagt, das war die intensivste Zeit meines Fußballlebens. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen an unseren Sky-Kollegen Thomas Wagner, der den HSV auch immer intensiv beobachtet und findet, der Umgang der Hamburger mit Stefan Kunz ist perfekt gewesen. Und bevor wir dann sprechen über den Ernst des Fußballlebens, also die Entlassung von Dino Topmöller, noch ein, zwei andere amüsante Dinge vielleicht vorneweg. Sie haben gesagt, Herr Keller, dass Sie in Ihrer freien Zeit entweder eine Alpenüberquerung machen wollen oder den Pilgerweg beschreiten werden.
Es ist der Pilgerweg geworden. Ich bin den Camino Primitivo gewandert. Das ist einer der Jakobswege. Mhm. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, das mal zu machen. Es war teilweise an skurrilen Erlebnissen nicht zu überbieten. Mein Highlight war, dass ich regelmäßig in Meer Zimmerbetten schlafen musste, teilweise mit 15 anderen Leuten. Und ich bin jetzt nicht so klein, die Betten hatten meistens nur 1,80, sodass ich also definitiv nicht reingepasst hätte, was jetzt auch noch nicht das große Problem ist. Wir hätten die nicht oben und unten noch so ein Brett gehabt. Das heißt, ich also meine Beine nicht ausstrecken konnte. Ich habe dann immer in Embryostellung geschlafen. Und wenn du davor 35 Kilometer, teilweise 15 bis 2000 Höhenmeter an einem Tag gewandert warst, dann bist du schon mal müde und würdest eigentlich gern richtig schlafen. War Fehlanzeige. Also es hat sich gelohnt und war echt ein Erlebnis. Wenn jemand was davon wissen will, gerne mehr.
Können wir gleich in der Sendung vertiefen. Was lernt man über sich, wenn man plötzlich unter ganz anderen Bedingungen, als man sie aus dem Profifußball kennt, unterwegs ist?
Also man lernt, dass es auf die Basics ankommt. Und das aber auch im Profifußball. Keine so schlechte Erkenntnisse.
Okay, ja. Und Marcel Janssen ist befreundet mit Vincent Kompany, obwohl ihr nicht zusammen gespielt habt. Wie kommt das?
Es kommt über einen gemeinsamen Freund, der Trauzeuge ist, ein Restaurant, italienisches in Winterhude hat, der Piero. Und war genau vor meiner Zeit. Und wir haben Vince schon auch als Spieler noch bei City dann noch besucht. Und waren auch immer wegen dem Blick auch außerhalb mal des Fußballs, ist ja ein sehr reflektierter, nicht nur super Trainer, sondern auch Mensch und auch das Unternehmerische. Also eine spannende Persönlichkeit,
der Vince. Wie eng ist aktuell der Kontakt?
Jetzt, ich weiß ja auch, wie es ist, wenn man bei den Bayern ist und was da so passiert und wie der Druck ist. Da haben wir uns ein bisschen zurückgenommen, aber werden ihn sicherlich noch bald mal besuchen, ja.
Und Lothar Matthäus sieht nicht nur topfit aus, er ist es auch. Wir haben Bilder. Lothar war nämlich heute, ist ja immer viel beschäftigt, beim Legends Cup. Ja. So, in der SAP Arena. Und also Turnier von, also mit welchen Teilnehmern, Lothar? Vielleicht erzählst du einfach mal ein bisschen. Wir sehen da, wie du gerade vorgestellt und gefeiert wirst.
Ja, der Legends Cup. Letztes Jahr war es der Franz Beckenbauer Cup noch. Und Legends Cup gehört dabei 2 deutsche Mannschaften, nämlich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Mhm. Für mich auch der Favorit Borussia Dortmund nach den ersten Gruppenspielen. Ja. Und auch das Ausland ist vertreten, also international, Real Madrid, Juventus Turin.
Wen bringen die mit oder haben die mitgebracht?
Ja, die haben schon einige mitgebracht, die man jetzt nicht mehr so kennt. Also die haben auch ein bisschen sich angepasst vom Alter her. Also nicht nur lauter junge Unbekannte, wie es Celtic Glasgow gemacht hat. Sondern, ja, dann sind dann schon ein paar Namen da. Und wie gesagt, Halle ausverkauft, die Fans können die Spiele anfassen. Ja, du hast näheren Kontakt wie im Stadion. Und das ist natürlich für die Fans ein tolles Erlebnis, aber für uns Spieler auch, wenn du dann wieder mit Spieler siehst, die du zwei Jahrzehnte nicht mehr gesehen hast und auf einmal ja, stehen sie wieder vor dir.
Über welches Wiedersehen hast du dich besonders gefreut?
Ab und zu, ja, Jürgen Klinsmann auch. Ja. Ja. Jürgen war auch dabei. Ja, und, aber das Schöne ist, du weißt ja nicht mehr, wer sie sind. Aber das Wichtige mittlerweile, steht immer der Name auf dem Trikot drauf. Und somit kannst du sie zuordnen. Ja, es ist so.
Aber Klinsmann hast du schon erkannt.
Ja, Jürgen freilich. Mit Jürgen habe ich sehr guten Kontakt, sehr viel Kontakt. Wir waren auch vor 3 Monaten noch bei der 35-Jahr-Feier von 1990 zusammen und so weiter. Ja, und man freut sich natürlich immer. War ein internationales Klassentreffen, würde ich sagen.
Sehr schön. Und wie habt ihr abgeschnitten?
Wir haben die Gruppenphase als Erster abgeschlossen. Dortmund war in der anderen Gruppe Erster und ich glaube auch, dass die beiden Mannschaften, es müsste jetzt irgendwie gleich laufen, das Endspiel, aber wie gesagt, wichtig ist, dass der Spaß im Vordergrund steht und nicht das Ergebnis.
Ja, und wir halten fest, Lothar hat wegen Sky 90 dann das Endspiel beim Legends Cup ausgelassen.
Also schon das Halbfinale ausgelassen. Ja, nach der Gruppenphase musste ich über den Mittleren Ring hier nach Unterföhring kommen und bin froh, dass ich hier bin.
Nee. Von hinten raus.
Ja, freilich, wenn du mit Klinsmann, Ribéry und Robben zusammen in der Anfangsformation stehst, dann hast du keine Offensivaktionen.
Sehr gut, Thomas. Und dann schwenke ich jetzt bei dir.
Darf ich noch sagen, dass ich zweimal eine Alpenüberquerung gemacht habe, damit wir das auch noch... Ja. Tatsächlich. Einmal mit dem Kollegen Michael Leopold. Mhm. Das ist dann zum Beispiel von Oberstdorf nach Meran oder von Kitzbühel auf die drei Zinnen. Und ich kann das bestätigen, da erfährst du schon einiges über dich. Und abends um 9 ist dann... finito.
Und du bist auch nicht der Allerkleinste, also das mit den Betten, das Thema hattest du vermutlich auch. So, und jetzt kommen wir aber zu dem, was weniger lustig ist aus Sicht von Eintracht Frankfurt, nämlich zu dem, was sich möglicherweise schon angedeutet hat, nach dem, was Markus Kröscher am Freitag nach dem 3:3 in Bremen gesagt hat. Wie bewertest du die Tatsache, dass Eintracht Frankfurt sich jetzt heute tatsächlich von Dino Topmöller getrennt hat?
Also als Markus Krösche das Bekenntnis verweigert hat und gestern dann auch das Gespräch war, habe ich es schon befürchtet. Ich sage deshalb befürchtet, weil ich in den letzten Jahren mit Lothar waren wir ja oft bei der Eintracht mit RTL unterwegs. Und ich finde, dass Dino Topmöller ein unfassbar sympathischer, kompetenter Typ ist, der auch an Statur gewonnen hat, so im letzten Jahr mit den Erfolgen, Platz 3. Und ich finde, es ist im Moment so eine Melange an Dingen, die zusammenkommen. Er wurde letztlich vielleicht auch ein bisschen geopfert. Er ist für mich nicht der Alleinschuldige. Aber dass bei der Eintracht was passieren musste, das ist eigentlich klar.
Wir gehen gleich in die Tiefe, Lothar. Aber mal so deine erste Einschätzung zur Entlassung von Topmöller.
Ja, überraschend kam sie nicht. Aber wir haben es gerade gehört, er ist ein super sympathischer Trainer. Ich glaube, er ist sehr kompetent. Er hat immer einen guten Eindruck hinterlassen, nicht nur auf der Trainerbank, sondern auch bei Interviews. Und natürlich, ich glaube, dass er an der Defensive gescheitert ist. Es sind einfach zu viele Gegentore gewesen. Und ja, du kannst gegen Dortmund 3:3 spielen, du kannst auch in Bremen 3:3 spielen, du kannst auch in Stuttgart in der letzten Minute 3:2 verlieren, aber immer 3 Gegentore und 6 Gegentore und das und jenes. Also er hat es nicht so in den Griff bekommen, wie man sich das in Frankfurt gewünscht hat. Sieht vielleicht dann auch die Ziele ein bisschen davon schwimmen und deswegen hat man dann jetzt diesen Schlussstrich mit Dino Topmöller gemacht.
Andi Langenfelder ist bei uns für Social Media unterwegs. Wie sehen es die Fans?
Ja, gehen wir nicht. Das kann ich nicht mitgeben, aber so eine leichte. Wir gucken einmal drauf, wie es heute am frühen Nachmittag dann bei uns aussah auf Social Media, als das Aus von Dino Topmöller dann auch besiegelt war nach 2,5 Jahren. Im Juni 23 hat er das Traineramt bei der Eintracht übernommen. Punkteschnitt gar nicht so schlecht, wenn man in die Historie guckt. 1,56 pro runtergerechnet auf die 86 Bundesligaspiele, die er gecoacht hat. Da ist er an der Spitze zusammen mit Adi Hütter noch vor zum Beispiel Oliver Glasner. Aber die letzten Wochen waren dann eben schwierig. Nur ein Sieg aus 7 Spielen und in 18 Ligaspielen 39 Gegentreffer. Das ist das, was Lothar anspricht. Die Defensive absolute Problemstelle. Allein in den 3 Spielen dieser Woche 9 weitere Gegentreffer kassiert. Und dann die Reaktionen dazu von den Fans bei uns auf skysport.de, unserem Instagram-Account. Ja, gehen in unterschiedliche Richtungen. Sebastian schreibt zum Beispiel, allein verantwortlich ist er für die Krise auf jeden Fall nicht. Für mich ist die Mannschaft in erster Linie qualitativ überschätzt und Führungsspieler fehlen, die das Team lenken, im Griff haben. Dass Trainer Fehler machen, ist doch normal. Die Defensive wurde nicht mit Transfers gestärkt. Problem nicht erkannt, Fragezeichen. Gibt aber auch die Meinung von Simon zum Beispiel. Er sagt, es war zu diesem Zeitpunkt die richtige Entscheidung. Erwartungen konnten von Fans und von Vorstand nicht erfüllt werden und so. Auch wenn es schwerfällt, die Trennung von Dino Topmöller die richtige. Und dann wollten wir von Ihnen, von euch wissen, gerne auch immer noch in unserer Instagram-Story, ist es die richtige Entscheidung, Dino Topmöller rauszuwerfen von der Eintracht? Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Eine leichte Tendenz zu, ja, wurde Zeit, aber so wirklich Einigkeit herrscht da nicht.
Na, man hätte ja sogar vermuten können, dass es ein bisschen deutlicher in Richtung Ja geht, weil es ja schon objektiv Gründe gibt. Wir haben das eine oder andere schon angedeutet. Aber zunächst mal wollen wir schauen, gemeinsam mit Vinko Bicanic, welche Dynamik in die Personalie Topmöller in den letzten Wochen gekommen ist.
Die Geschichte einer Trennung, letztlich geschrieben in den ersten drei Eintracht-Spielen in diesem Kalenderjahr. Traumeinstand eines neuen Hoffnungsträgers beim Beinahe-Sieg gegen Dortmund mit dem BVB-Ausgleich in der 96. Drei Gegentore, Stimmung trotzdem positiv.
Wichtig war für uns heute, dass wir mit Mut auftreten, dass wir dieses Gesicht zeigen, was wir zeigen wollten. Und das haben wir gemacht. Und dann werden die Ergebnisse dann auch kommen.
Nach früher Führung der späte K.O. in Stuttgart. Drei Gegentore, Stimmung nicht so gut.
Die ersten 30 Minuten waren defensiv sehr solide und dann bis zur Halbzeit war VfB ganz klar besser. Und ich glaube, dass es einfach in der Summe dann auch verdient ist, dass Stuttgart gewonnen hat.
Noch früher geführt, aber defensiv schon wieder vogelwild in Bremen. Kurz vor Schluss noch einen Punkt gerettet, aber drei Gegentore. Die Stimmung kippt. Und für Sportvorstand Krösche ist nach über 2,5 Jahren Zusammenarbeit mit Topmöller das Ende erreicht. So können wir nicht weitermachen, so können wir nicht auftreten. Das war nicht das, wie wir unsere Mannschaft und wie wir Eintracht Frankfurt repräsentieren wollen. Wir besprechen das jetzt. Wir müssen die Themen angehen und sehen, dass wir solche Leistungen nie wieder zeigen. Die Themen sind besprochen, der Trainer ist weg. Hauptvorwurf an ihn sehr wahrscheinlich die Defensivschwäche. Nur Heidenheim ließ mit 39 Gegentoren genauso viele wie die Eintracht zu. Krösche scheint nicht zu glauben, dass es unbedingt nur an den Spielern lag.
Ich meine, wir haben eine sehr erfahrene Mannschaft, was das Defensive angeht. Wir haben mehr Nationalspieler in der Defensive als in der Offensive.
Dann war da der unglücklich getimte Wechsel im Tor. Zurück vom erfahrenen Zetterer zum hochtalentierten Kawa Santos. Der Wunsch Nummer 1 für kommende Jahre, aber im Hier und Jetzt. Wie etwa in Stuttgart immer noch mit groben Fehlern.
Muss ich da jetzt noch was zu sagen? Oder ich meine, der entscheidet sich, den Ball zu fangen. Cleverer wäre es gewesen, er faustet den weg.
Bei aller Kritik an Topmöller, aber Jahr um Jahr musste er mit den Verkäufen der Besten leben. Kolomyani, dann Marmoush, dann Ekitike. Enorme Transfereinnahmen zwar, aber vielleicht zahlt man dafür auch einen Preis. Und wenn starke Neuzugänge, wie jetzt Burkhardt, länger ausfallen, dann gerät wohl zu viel durcheinander. Und es fällt noch mehr auf, dass eine ordnende Hand, ein starker Sechser etwa, fehlt. Eine Schwäche im Kader, die wohl nicht unbedingt Dino Topmöller zuzuschreiben ist, der hinterließ als letzten Eindruck in Bremen Worte zur anhaltenden Defensivschwäche.
Natürlich bin ich da in allererster Linie in der Verantwortung, das ist doch klar. Und auch wir sind nicht zufrieden.
Gibt es weitere Fragen? Scheint nicht zu sein. Dann haben Sie es für heute geschafft.
Dankeschön.
Wer jetzt was oder wen geschafft hat, darüber kann man streiten. Sagen wir es so, Dino Topmöller war Trainer in Frankfurt.
Und er hat vieles sehr, sehr gut gemacht. Ein persönliches Wort. Ich habe viele Interviews mit ihm geführt. Das war immer sehr, sehr angenehm. Das war auch inhaltlich belastbar und stark. Und es gibt einfach Situationen, glaube ich, im Fußball, wo es dann irgendwann nicht mehr passt. Das hat aber nichts mit der Qualität der handelnden Person zu tun. In Frankfurt könnte ein Punkt sein, dass es eine sehr junge Mannschaft ist und die möglicherweise einen Tick mehr Erfahrung auch bräuchte. Ist das ein Ansatzpunkt?
Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist natürlich die Erfolgsstory von Frankfurt in den letzten Jahren. Wenn du immer wieder Spieler entwickelst, die für viel Geld verkaufst, aber immer wieder Veränderungen hast im Kader, daraus dann was zu entwickeln, wo du dann nachher sagst, da möchten wir am Ende dann auch stehen, ist natürlich sehr, sehr schnelllebig und komplex, so viel Integration von neuen, guten Spielern, die zu einer Mannschaft zu formen. Und ich glaube, das ist so im Moment ein bisschen die Herausforderung der Saison. Und dann ist halt die Frage, gehst du nach den Zielen oder gehst du halt eben auch danach, nicht nur Einzelprofile, die du entwickeln kannst, sondern wie entwickle ich eine Mannschaft und wie möchte ich Fußball spielen? Und da verändert sich natürlich brutal viel, wenn dir wieder 2, 3 wichtige Spieler verkauft werden, zwar für viel Geld, du musst neue holen. Das ist für einen Trainer natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung, in der kurzen Zeit dann immer zu liefern. Wenn man die Ergebnisse sieht, dann sieht man ja auch, wie knapp es teilweise dann war.
Einmal so diese ins Innenleben geblickt, ne, als Verantwortlicher. Markus Kröscher hat nach dem Spiel in Bremen dann in der Mixed Zone deutliche Worte gefunden, grundsätzlich aus Mediensicht immer sehr gut, ehrlich, soll nicht gelogen werden. Ne? Trotzdem weiß man auf der anderen Seite, was löst man damit aus. Wäre theoretisch ab da noch ein Schritt zurück möglich gewesen im Sinne von Weiterbeschäftigung, Topmodels, oder war ab da klar, es ist eigentlich fast schon vorbei?
Also theoretisch und praktisch wäre es möglich gewesen, weil er hatte nicht gesagt, dass es zur Freistellung kommt. Er hat nur gesagt, dass er massiv unzufrieden ist. Aber zurück kann er natürlich immer. Und er weiß ja auch, dass so eine Trainerfreistellung, wenn du das als Manager machen musst, ist immer eine Niederlage für alle, die beteiligt sind. Der Trainer ist am Schluss halt das schwächste Glied. Einerseits auch das stärkste oft, aber wenn es nicht läuft, dann das schwächste. Und wenn du das machen musst, das überlegst du dir schon gut. Und ich gehe davon aus, dass er am Freitag auch schon wusste, dass zu dem Schritt kommt. Natürlich sprichst du dann nochmal miteinander, hörst auch die Position des Trainers nochmals, und hätte er ihn vielleicht dann nochmal überzeugt, oder ich weiß auch nicht, wie viel sie davor kommuniziert hatten, vielleicht hätte er sich's auch nochmal anders überlegt. Aber für mich schien es am Freitag schon relativ klar, dass es so kommen wird, aber noch nicht unabdingbar klar.
Sportlich gesehen waren es natürlich sehr viele Probleme, ja, nicht nur in der Abwehr, aber zur Abwehr gehört auch der Torhüter. Es war ja eine Diskussion von Anfang bis zum Ende. Vom ersten Spieltag bis zum 18. war das Torwartspiel ein Problem. Ja, keiner wusste von den Torhütern, wer eigentlich die Nummer 1 ist. Ist hin und her gewechselt worden.
Trapp ist weg,
Zetras. Trapp ist weg, Ansprechpartner ist weg. Dann, wo ist der Führungsspieler? Ich habe Robin Koch sehr häufig stark gesehen. Mhm. In dieser Saison hat er auch als Kapitän nicht die Mannschaft, die Defensive zusammengehalten. Und junge Spieler haben nicht permanent performt, wie man das vielleicht einmal gesehen hat. Aber ja, ein Collins, ein Braun, die brauchen eben noch diese Erfahrung. Und dann haben sie auch mehr Stabilität. Und dann waren natürlich die ganzen Abgänge in den letzten Jahren. Also da kommen viele Punkte zusammen. Und alle kann dann ein Trainer nicht aufhalten. Und man muss ja auch mal mit offenen Augen die Bundesliga anschauen. Frankfurt hat nicht die Mannschaft, die deutscher Meister wird. Die hat nicht die Mannschaft, die Zweiter wird. Jetzt haben sie auch von der Wirtschaftskraft her nicht. Also ist man ja irgendwo da, wo man sein kann. Und man ist ja nicht weit entfernt. Und deswegen, wie gesagt, mit den ganzen Problemen, die Topmüller gehabt hat in der Mannschaft, nur sportlich, rein sportlich, was wir sehen, jeden Samstag oder jedes Spiel, glaube ich, waren es einfach zu viele Probleme, die er dann nicht alleine lösen konnte. Er hat sein Bestes gegeben, du hast es gesagt. Sie haben attraktiven Fußball gespielt, aber hinten einfach aufgrund dieser Unsicherheiten im Endeffekt zu viel Gegentore bekommen.
Vielleicht muss man aber auch mal sagen, er kam damals als Nachfolger von Glasner, das war ein großes Erbe. Da hat er in der Bundesliga seine Ziele erreicht, Conference League nicht so. Dann hat er im nächsten Jahr in der Europa League, ist er ins Viertelfinale gekommen, er ist Dritter in der Liga geworden, das ist ein großer Erfolg, das hat die Eintracht noch nie geschafft über die Liga. Es sind hier so viele Punkte, alle richtig angesprochen worden. Die Erwartungshaltung in so einem leidenschaftlichen Traditionsverein wie die Eintracht. Die Umbauten ständig. Du wünschst dir sicher als Topmüller auch mal, dass du eine Mannschaft hältst, die du entwickeln kannst. Und jetzt stellt sich für mich eine Frage. Du bist immer noch im Korridor, den Lothar genannt hat. Platz 7 wäre Conference League. Ich denke, Europa League Plus ist der Anspruch. Aber du hast auf der anderen Seite unzweifelhaft Probleme. Das fängt an mit dem Torwart, wo keiner genau weiß, hat er das jetzt entschieden oder sagt auch Markus Krösche, im Ziele der Wertsteigerung muss Kawasan spielen, der ein überragender Torwart von der Anlage ist. Und dann kannst du von hinten nach vorne gucken. Du hast keinen Sechser, der den allerhöchsten Ansprüchen genügt. Und du hast eine Abwehr mit Theat und Koch, die völlig daneben liegen, obwohl ich eigentlich auch bei Robin Koch immer der Meinung war, das ist so ein Abwehrspieler, der was bringen kann.
Aber da kann man ja schon sagen, das ist auch ein Trainerthema, ne? Ja. Also eine Mannschaft da zu stabilisieren.
Aber Patrick, das meine ich, der Koch hat einen Vertrag unterschrieben, nachdem er letztes Jahr von Leverkusen umworben war, hat jetzt vielleicht aber auch selber mal für sich durchgeatmet, bringt die Leistung nicht, und ich bin bei dir. Ein Abwehr stabilisieren, sagt man, das kannst du als Trainer vielleicht besser als Kreativität entwickeln. Vielleicht müssen wir aber auch festhalten, dass Markus Krösche den ich über alle Maßen schätze, in diesem Jahr nicht einen Kader zusammengestellt hat, der für mehr als Platz 6 befähigt. Das müsste man dann auch vielleicht mal hinterfragen. Und deshalb tut mir die Personalie Toppmöller, man braucht kein Mitleid mit dem zu haben, aber es tut mir schon ein bisschen leid für ihn auch.
Ich glaube, die Eintracht hat auch sehr auf den Trend jetzt geschaut. Ne? In den vergangenen, wir haben es ja auch im Film gehört. Ne? Also diese Anzahl auch an Gegentoren zog sich immer weiter durch. Auch das Spiel nach vorne, Krösche sprach davon, sei hektisch und so weiter. Das war in der Platzierung immer noch in Ordnung. Aber wenn man die letzten Wochen anguckt, war es, glaube ich, dann irgendwann mal einer drüber.
Ja, ich glaube, wenn du dann den Schritt dann gehst, was sicherlich nicht einfach gefallen ist, auch für Krösche nicht einfach gefallen ist, dann weißt du, dass du dir mit einem neuen Trainerprofil eben die Dinge dann erhoffst, wo es wieder um das Thema Spielidee geht. Mhm. Und eben darauf dann den Impuls, den du dir erhoffst, um vielleicht das Ziel zu erreichen. Und dann muss das schon in der Analyse so sehr stark dabei rausgekommen sein. Ist für uns natürlich jetzt schwierig, von hier zu analysieren, aber ich finde schon, dass das jetzt, finde ich sehr gespannt, welcher Trainertyp da jetzt passen würde.
Sprechen wir sofort drüber. Ein Wort noch, die Eintracht legt Wert darauf, dass Markus Krösche persönlich Dino Toppmöller sozusagen diese Botschaft überbracht hat im persönlichen Gespräch. Wie war das für Sie? Also wenn man sich von einem Trainer trennen muss, haben Sie eben gesagt, es ist immer eine Niederlage. Wie sind solche Gespräche?
Also bei mir ist es so, dass ich sowas vorbereite. Das ist dann nicht, es kommt nicht irgendwann überraschend der Punkt, wo ich dann dem Trainer sage, okay, das war's jetzt.
Also man gibt dem Trainer schon Signale.
Sondern das ist ja was sich im Regelfall über Wochen entwickelt, wenn dann die Ergebnisse bleiben aus, die Leistungen stimmen nicht. Du probierst es aufzubereiten intern. Du kommst auch zu den Punkten, die zu verbessern sind. Sie werden aber nicht besser. Und irgendwann sagst du dem Trainer, hey, wenn es jetzt dann halt nicht besser wird, dann müssen wir halt was verändern. Oder, das habe ich auch schon mehrfach erlebt, der Trainer sagt dann irgendwann, wenn du diese Transparenz in der Kommunikation hast und er genau weiß, woran er ist, auch irgendwann, hey, ich glaube, ich krieg's jetzt nicht mehr hin. Mhm. Und lass uns jetzt hier einen Schlussstrich ziehen, weil das ist besser für alle.
Und hast du das mal erlebt?
Ja, habe ich erlebt, zweimal schon. Ja.
Bei wem?
Das habe ich bei Steffen Baumgart in Köln erlebt.
Ja.
Und hatte ich ganz, ganz lange schon her bei Christian Brandt in Regensburg erlebt.
Okay.
Wo es einfach ein sehr, sehr offener Austausch war. Und man dann zum Ergebnis kam, okay, es macht aus unterschiedlichen Gründen für alle Beteiligten keinen Sinn mehr und lasst uns jetzt einfach im Guten auseinandergehen, weil, also es kann ja passieren, dass Ergebnisse nicht stimmen oder dass auch Leistungen nicht stimmen, aber letzten Endes weiß man auch, dass der Trainer im Regelfall immer mit einem großen Herzblut dranhängt, ein hohes Maß an Identifikation hat und es fällt dem dann ja schwer. Und ich finde, das eines nie vergessen, am Schluss sind alles Menschen und umso menschlich sauberer du sowas dann am Schluss hinkriegst, und das ist so ein persönliches Gespräch natürlich unabdingbar. Ich finde, da muss man auch keinen Wert drauf legen, das ist einfach per se, weil eine andere Option gibt es nicht wie ein persönliches Gespräch.
Na gut, es gibt, glaube ich, auch manchmal den Fall, dass irgendwie eine Nachricht geschickt wird oder dass es tatsächlich schon durchsickert und so weiter. Also wie gesagt, es gab, und das ist auch sollte der Regelfall sein, persönliches Gespräch. Dort hat Toppmöller das erfahren. Er wird ja auch in der Pressemitteilung nochmal zitiert. Also man versucht, im Guten auseinanderzugehen. Und jetzt gucken wir natürlich nach vorne. Marcel hat ja schon gesagt, das Trainerprofil wird spannend. Braucht es Erfahrung?
Erfahrung schadet nie. Ja. Natürlich sind einige Trainernamen auf Markt, ja, die üblichen.
Aber auch zum Beispiel ganz hoch angegriffen, ein Alonso.
Das sieht man ja da hinten. Ich glaube nicht, dass Alonso morgen einen neuen Verein übernimmt. Ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber da hinten sind schon einige Kandidaten dabei, die auch mir durch den Kopf gegangen sind. Und Krösche wird sich Zeit nehmen, wird keinen Schnellschuss machen. Sie übernimmt ja erstmal der U23-Trainer, glaube ich, die ganze Geschichte. Und soll sich Zeit lassen und hoffe, dass er ein Händchen hat für die Frankfurter Eintracht, die im Endeffekt dann die Ziele, die sie sich setzen, oder auch das Ziel, was wollen wir überhaupt, für was wollen wir stehen, das ist ja auch wichtig. Und dann gibt's da hinten Trainer, die wir ja alle kennen, die auch schon sehr viel Erfahrung mitbringen und auch Erfolge.
Gut, also die Eintracht will, glaube ich, wieder diesen dynamischen, auch körperbetonten, sehr, sehr
Rock'n'Roll.
Ja, Rock'n'Roll-Fußball oder Heavy-Metal-Fußball, für den sie schon steht. Dafür würde zum Beispiel Marco Rose stehen, dafür würde auch ein Roger Schmidt stehen, unter anderem. Hättest du selber einen Favoriten?
Ja, das sind alles Trainer, die
Geißle ist noch da.
Die eigentlich Terzic, alles mit. Ja. Terzic ist auch da. Natürlich sind sie auf dem Markt und einige sind auf dem Markt und ja, wer will überhaupt? Ja, wer, will jeder nach Frankfurt? Sagt der eine, nee, das ist mir vielleicht zu wenig oder ist nicht, ich bin eine Schublade höher. Man weiß es ja nicht, was die Trainer für Ziele haben und deswegen, wie gesagt, da hinten sind welche, die alle Kandidaten sein könnten für Eintracht Frankfurt.
Deshalb, wenn ich das nur sagen darf, bin ich bei dir. Alonso ist vom deutschen Meister zum weltbesten Verein gegangen. Das ist jetzt oberste Schublade, das hat nicht ganz funktioniert, aber der ist für mich zwischen Schublade 1 und 2. Und die Eintracht, bei allem Respekt, ist für mich Schublade 3+. Also ich glaube nicht, dass Alonso dahin geht. Und ich finde so jemand wie
Robert... Glaubst du nicht, dass ein Krösche, der wirklich so ganz groß denkt...
Ja, oder der denkt da dran.
Der versucht, genau.
Also, aber ja. Der Alonso denkt auch ganz groß.
Ja, genau.
Und das da ist, glaube ich, Frankfurt, da schließe ich mich voll an, da ist Frankfurt nicht groß genug.
Ja, aber dass Markus Krösche so eine Idee hat, auf jeden Fall, deshalb ist die Eintracht ja da, wo sie jetzt ist, also ganz kurz hinter den Top 16 in Europa. Aber ich denke eher, dass es jemand wie Roger Schmidt vielleicht auch mal sein könnte. Der hat ja auch eine ganz bestimmte Karriereplanung. Der lässt sich auch mal Zeit. Der macht mal nach China eine Pause, nach Benfica Lissabon. Aber wenn du jetzt dann irgendwann auch noch mal in Deutschland deinen Lebensmittelpunkt haben möchtest, ist die Eintracht sicher einer der interessantesten Vereine, die du übernehmen
kannst. Aktuell ist er Berater in der J-League.
Ja, ich glaube aber, neben dass man in welches Regal man geht, muss man ja auch die Frage stellen, das Spielermaterial, was da ist und für welchen Spielstil steht denn jeder verschiedene Trainer? Weil es geht ja nicht nur darum, Eintracht ist ein Top-Verein, aber wenn ich ja weiß, wie ich als Trainer meine Idee umsetzen möchte, muss ich mich mit dem Kader der Eintracht auseinandersetzen. Das wird Krösche tun. Zu sagen, wir haben eben festgestellt, Torwart, Innenverteidiger, Sechserposition, viele Gegentore. Rock'n'Roll haben wir bei Frankfurt vorne. Da geht's richtig ab. Die schießen jedes Spiel 3-4 Tore. Also kommt ja jetzt wirklich drauf an, wie stelle ich das zusammen und wie schaffe ich das, was im Kader nicht ganz so gut geklappt hat, wie vielleicht in den letzten Jahren, wo man überperformt hat, so zu kompensieren mit einem Trainerprofil, der das ausmerzen kann, weil er sagt, das würde meiner Meinung nach auch mehr Ballbesitz bedeuten, weil mit dem Ball was machen muss, wenn du nicht selber immer wieder in die Defensive kommst, weil du auch in der Restverteidigung nicht die Geschwindigkeit hast bei Eintracht Frankfurt, dann das wird spannend sein. Und da muss das Trainerprofil drauf passen. Aber ja, Roger Schmidt ist natürlich auch schon ein Weltklasse-Trainer, auch ein Weltklasse-Typ. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch mal die Lust auch jetzt hat, aber das wäre jemand, der, glaube ich, auch noch mal was rausholen kann.
Ganz spannend, natürlich, die beiden kennen sich auch aus früheren Zeiten. Da war aber die Abfolge umgekehrt. Da war sozusagen Schmidt der Chef und Krösche, Co-Spieler, glaube ich, auch, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und jetzt wäre es umgekehrt. Muss man berücksichtigen, wäre vermutlich aber in irgendeiner Form beherrschbar. Welcher Name springt Sie denn besonders an?
Das sind natürlich auf jeden Fall mal von den vier gezeigten drei, die eine RB-Vergangenheit haben, also die dann auch für einen relativ ähnlichen Spielansatz stehen. Ich finde, was aber ganz wichtig ist, wenn ich jetzt auf die Eintracht schaue von außen, dass da auch ein Trainer kommt, der Spieler entwickeln kann. Wir haben gerade gehört, sehr, sehr junger Kader, viele Spieler noch mit immensen Schwankungen. Gleichzeitig war die Eintracht die letzten Jahre einfach ein Verkäuferclub auch, haben immer wieder ganz große Deals gemacht und die waren auch wichtig für die Wirtschaftlichkeit des Clubs. Da sind schon viele Spieler dabei, die bringen ganz, ganz viel mit, die sind immer noch nicht fertig. Also brauchst du auch einen Trainer, der die gezielt entwickeln kann, damit die Mannschaft aufs nächste Level kommt, aber auch die einzelnen Spieler.
Ich glaube, du musst hier auch im Moment, wenn du immer wieder Spieler verkaufst, für 80 bis 100 Millionen, dreimal ist das gelungen. Das ist natürlich auch nicht einfach, wenn du vom Profil jemanden als Nachfolger holst. Johnny Broker zum Beispiel hat ja gut eingeschlagen, ist aber ein ganz anderer Spielertyp als Marmoush oder Ekitike. Jetzt ist der auch noch verletzt. Ne? Vielleicht hättest du einfach auch mal, ich glaube, so wäre es auch gekommen, wenn sie nicht so viele Gegentore geschluckt hätten, sagen, wir werden dieses Jahr Sechster oder Siebter. Aber geben dem Trainer ein bisschen Entwicklung. Darüber haben wir gesprochen. Aber ich finde das interessant, was Marcel auch sagt. Du musst jetzt schon einen Trainer finden, der mit diesem Spielermaterial was machen kann. Und du hast es eben gesagt, diese ganzen jungen Spieler mit den Schwankungen, die vielleicht auch ein bisschen unterstützen, weil das wirft man, glaube ich, Topmöller so ein bisschen vor. Das habe ich auch hinter vorgehaltener Hand mal gehört. Mach's dann bitte ein bisschen einfacher und überfrachte sie nicht.
Ja, so. Denk mehr an die Basics.
Diese jungen Braun, ja. Collins, Larsen, die jetzt alle auch mal in so ein kleines Loch fallen. Was hat der Larsen letztes Jahr für eine überragende Rolle gespielt? Der ist einfach jetzt nicht da. Überragende
Doppelsechs mit Skill, da hat's irgendwie funktioniert. Dieses Jahr funktioniert's nicht. Ja, genau. Und auch junge Spieler, die können nicht auf drei verschiedenen Positionen spielen, wenn die Mannschaft nicht gefestigt ist, wenn sie nicht geführt werden. Und das sind natürlich Faktoren, die dazu beitragen, dass eben diese Unsicherheit, vor allem in der Defensive, nach vorne, haben wir gehört, funktioniert. Die Tore, die sie geschossen haben, ja, aber hinten, wie gesagt, und das fängt über mehrere Positionen an. Und der Trainer ist jetzt derjenige, der im Endeffekt das, sagen wir mal, ausbaden musste. Man finde es auch super, der Verein, wie er sich entwickelt hat, war sehr nah in den letzten 2-3 Jahren bei Frankfurt dabei. Toll, dieser Verein hat Qualität, hat Klasse, aber wie gesagt, sie sind nicht da, dass sie sagen können, wir qualifizieren uns jedes Jahr über die Bundesliga für die Champions League.
Gut, also mal schauen, was die Eintracht macht. Vorläufig Interimslösung spricht dafür, dass man sich Zeit nehmen will, dass man möglicherweise an einen Trainerkandidaten geht, der jetzt in welcher Art und Weise immer noch vertraglich gebunden ist. Abwarten. Also es wird auf alle Fälle spannend. Und eines möchte ich noch aufklären. Thomas Wagner sprach eben davon, dass er auch eine Alpenüberquerung hinter sich hat. Aber nicht mit dem Auto, sondern tatsächlich auch zu Fuß.
Ja, wer hat denn das hier mit dem Auto gesagt?
Nein, das ist also der Gedanke kam irgendwann mal so auf.
Tatsächlich zu Fuß.
Ne? Ja. Ja, ja, also man kann das auch mit dem Fahrrad machen.
Ja, ich weiß, ja, ja.
Stimmt, wäre auch noch möglich gewesen. Ne? Oder mit dem oder Hannibal mit den Elefanten. Aber jetzt schweifen wir ab.
Aus Karthago.
Genau, sehr gut, sehr gut. Historische Fakten sitzen. Sehr gut, Thomas. Gut, wir sprechen gleich über den Hamburger Sportverein, über den ersten FC Köln. Bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über den Hamburger Sportverein. Und wir haben einen früheren Präsidenten da, Marcel Janssen. Du hast gesagt, Marcel, sehr, sehr intensive, sehr, sehr emotionale Zeit als Präsident. Wie blickst du jetzt mit etwas Abstand darauf? Hat dich das als Mensch weitergebracht?
Ja, extrem. Also sehr dankbar, weil, ich sag mal, gerade so ein Traditionsverein oder Traditionsvereine aus so vielen Perspektiven erleben zu dürfen, begleiten, zu entwickeln, zu lernen. Wenn man vorher Spieler war, dann aber auch versteht eben, wie sind die Blickwinkel verschiedenster Parteien, Vorstände, einen Aufsichtsrat zu führen, Mitglieder, das Ehrenamt. Also das ist so eine hohe Komplexität, und das ist ja das, warum wir den Fußball auch lieben. Dann geht's auch um Sport, beim HSV eben auch, eben sehr viele Kinder und Jugendliche, die wir in Sport kriegen. Und das ist unfassbar, was da eine Wucht hintersteht. Und das war natürlich jetzt nicht der zwingende Karriereplan, das zu machen, aber die letzten 17 Jahre da eng so zu begleiten, war sehr intensiv, aber auch sehr schön, weil wir dann auch mit dem Ende im Juni von meinerseits dann auch alle unsere Ziele übertroffen und erreicht haben, und das ist dann auch ein guter Zeitpunkt.
Und du hast nicht beim Legends Cup mitgespielt, aber beim HSV in der dritten Mannschaft in der Oberliga, und da geht's auch gut ab, lange gespielt. Bis wann?
Ja, noch bis so vor knapp 1,5 Jahren. Oberliga, gab auch mal 2-mal Landesliga. Wenn wir abgestiegen sind, sind wir wieder aufgestiegen. Hab dann noch ein bisschen Mittelstürmer gemacht, um ein bisschen noch mal so diesen
Steig getroffen.
Ja, ich habe so ein paar Dinger gemacht, ja,
das stimmt. Ja, genau. Martin Harnik spielt auch in der Oberliga in Hamburg, zerschießt da alles. Der macht irgendwie zwischen 35 und 40 Toren immer noch. Max Kruse wird jetzt auch in Dassendorf spielen. Also dort, du spielst beim HSV. Gut, aber wie gesagt, jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück. Und zwar zum Hamburger Sportverein, der gestern im Duell der Traditionsvereine gegen Borussia Mönchengladbach nicht das nötige Glück, Kai Dittmann, vor dem gegnerischen Tor hatte.
Das Dach ist dicht und der HSV konnte beim ersten Heimspiel des Jahres erstmal gleich richtig loslegen. Die Hamburger in Weiß ganz stark mit Königsdörfer in der Mitte. Downsrutsch aus, Dompe, der erste Abschluss. Gladbach erkannte, das wird schwierig. Die Borussen viel zu passiv. Der HSV mit einer Chance nach der anderen. Unter anderem mit Capaldo, der am starken Moritz Nikolas scheitert. Kurz vor der Pause dann noch einmal die Chance für Merdin Polzin und den HSV durch Dompe. Wieder nichts. Echt gut, aber sehr ärgerlich die Chancenverwertung. Ausgeglichen der zweite Durchgang. Die Gladbacher hatten dann ihre Möglichkeiten, unter anderem durch Dixon, der 85. der sich verletzte und ausgewechselt werden musste. Der Schlusspunkt dann durch Rössing Lilisit auf der anderen Seite. Es blieb am Ende beim 0:0 zwischen HSV und Gladbach. Die Borussia wachte zu spät auf, gewinnt trotzdem einen Punkt. Der HSV hatte viele, viele Chancen und verliert deshalb gegen die Borussia 2 Zähler.
Nikolai Remberg, ist das angesichts der ersten 60, 70 Minuten fast ein ärgerliches Unentschieden?
Ja, zu wenig, finde ich. Ich glaube, wenn du erste Halbzeit 2, 3 Dinger machst, dann beschwert sich hier keiner, weil das hochverdient war. Wir haben es richtig gut gemacht. Und dann jetzt mit einem Punkt, ja, es ist ein Punkt, es ist wieder einer mehr, aber trotzdem ist es dann irgendwo, finde ich, 2 Punkte zu wenig.
Irgendwie gerecht, muss ich sagen. Also da hat keiner heute irgendwie als Gewinner vom Platz gehen müssen. Für uns ist es ein bisschen schade, weil wir hatten eine Situation oder mehrere, wo wir zu unsauber sind einfach um den 16er rum. Entweder kam die Flanke nicht oder der letzte Steckpass kam nicht. Aber all in all waren auch unsere ersten 30 einfach viel zu wenig. Und deswegen würde ich am Ende sagen, weil wir dann hinten raus schon ein bisschen Druck gemacht haben, dass es das so gerecht ist.
Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, hätte der HSV gestern möglicherweise mit einem Robert Glatzel das Spiel für sich entscheiden können?
Ja, ich bin ja großer Robert Glatzel-Fan. Das Spiel hat mich verheerend an die Hinrunde gegen Wolfsburg erinnert. Da gab es sogar ein 0-1. Und diese Spiele musst du natürlich eigentlich gewinnen. Ich finde, der HSV hat eine imponierende Entwicklung in der Saison hingelegt. Am Anfang haben wir Angst gehabt, dass sie überhaupt wettbewerbsfähig sind. Dann hat man auch mal gut nachgekauft, Lokongo, Verrera und Vuskovic. Und jetzt, das sah gestern echt nach Fußball aus, eine Stunde. Aber du musst dann irgendwann mal dein Tor machen. Und das ist vielleicht eine der wenigen Sachen, ich bin großer Merlin Polzin-Fan, wo ich sage, er hat sich irgendwann mal festgelegt auf dieses Ding, ich spiele mit Königsdörfer oder jetzt mit Downs, also mit einem schnellen Stürmer, der viel läuft, Athletik, Tiefe. Aber in Heimspielen gerade, da kannst du einen Robert Glatzel immer noch gebrauchen. Die 35 Minuten gegen Stuttgart hat das gezeigt, Bälle gehalten, Tor gemacht. Jetzt auch im Derby am Freitag. Ich will, dass er ihn spielen lässt, weil ich glaube, bei diesen Flanken, irgendeinen hätte der gestern gemacht. Aber du hast
das muss man fairerweise sagen, er kam aus einer Verletzung, deswegen hat er da jetzt in dem Fall vermutlich nicht von Beginn an gespielt.
Oh, gib mir wie dir, also wir haben heute viele Übereinstimmungen, nicht nur das Wandern, sondern auch das Fantum für Robert Glatzel. Finde ich einfach über Jahre hinweg ein qualitativ hochwertiger Stürmer, der jetzt auch oft verletzt war, muss man fairerweise sagen. Aber wenn er spielt, dann ändert sich das HSV-Spiel in der Starting natürlich, weil haben sie einen klassischen Boxspieler vorne drin. Aber das ist einfach ein Spieler, der für Tore gut ist. Und gestern macht er ein Tor, wenn er in einem normalen
Zustand ist. Sie kennen auch Downs.
Ja.
Wie sehen Sie seine Verpflichtung?
Also Demin ist ein hochtalentierter Junge, der Bundesliga-Potenzial hat. Der hat ja letztes Jahr oder in der letzten Saison beim FC auch eine sehr, sehr gute Rolle gespielt, seinen Durchbruch geschafft. Allerdings auch davon profitiert, dass wir natürlich gnadenlos auf ihn gesetzt haben und er immer wieder spielen durfte, selbst wenn er schwächere Phasen hatte. Er ist sicherlich noch nicht konstant. Das hat jetzt auch das halbe Jahr in Southampton gezeigt, wo er ganz, ganz wenig gespielt hat, sodass er helfen kann. Aber man sollte von ihm nicht zwingend erwarten, dass er schon permanent hilft.
Ja, ich muss sagen, zu Hause, wenn du spielst. Ne? Auswärts bist du ja mehr, spielt der HSV ja mehr auf Konter, anders wie in der zweiten Liga. Und wenn du zu Hause spielst und so einen Stürmer, den Glatzel hast, dann und eigentlich auch am Drücker bist, dann musst du den natürlich bringen. Weil wenn du am Drücker bist, das heißt, es passiert was im gegnerischen Strafraum. Wenn ich jetzt weiß, ich werde hin reingedrückt, dann ist er vielleicht nicht der richtige Spieler. Dann brauche ich Geschwindigkeit. Und natürlich sind es Dinge, wo man dann im Nachhinein sagt, okay, was wäre wenn gewesen, Glatzel, 2 Punkte mehr, wenn er auf dem Platz wäre. Ja, aber das sind Optionen, die der HSV hat. Das haben sie zusammen, erarbeitet. Und ich finde, dass der HSV eigentlich zu wenig Punkte hat für die Leistung, die er bisher vor allem in den letzten 6 bis 8 Spielen gezeigt hat.
Ja, also ich war ja gestern im Stadion. Also die erste Halbzeit war im Spiel nach vorne geradezu begeisternd. Auch mit einem überragenden Vieira, der wirklich einen feinen linken Fuß hat und auch einer sehr guten Spielanlage insgesamt. Wie siehst du es?
Ja, ich sehe es ähnlich wie die Runde. Du hast eigentlich auch ein sehr gutes Heimspiel aus der Sicht. Gladbach kommt nicht mit Selbstvertrauen nach Hoffenheim. Du hast einen Gegner, wo du weißt, der stellt sich ein bisschen hinten rein. Und was taktisch überragend war, ist, wie sie es geschafft haben, im ersten Heimspiel die Außen zu überlagern. Immer wieder Durchbrüche mit hohem Tempo, Tiefenläufe aus dem Mittelfeld. Aber was dann eben genau gefehlt hat, ist nicht nur die Boxbesetzung, sondern in welcher Qualität ist die Box dann besetzt. Ne? Wenn du weißt, mit Dompe, der wird gegen Gladbach in unglaublich viele gute Situationen kommen, weil er nicht den Druck bekommt. Er kann in sein 1-gegen-1, was unglaublich schwierig zu verteidigen ist, gerade im Heimspiel. Aber dann brauchst du die Boxbesetzung. Und die anderen Spielerprofile sind eigentlich gut im Auswärts normal, wo der HSV jetzt 2 Punkte geholt hat, wo du sicherlich noch eine Steigerung hinlegen kannst und musst. Aber dafür hast du eigentlich die jetzt Konterspieler und die Möglichkeiten. Und das wird interessant zu sehen zu sein. Aber Gladbach, Rocco Reitz hat es auch gut gesagt. Es gab auch schon in der ersten Halbzeit extrem viele Momente. Wenn sie das sauber zu Ende spielen, wenn Gladbach den Ball gewonnen hat, gibt es unglaublich große Möglichkeiten, auch zu einer sehr großen Torchance zu kommen. Aber der HSV hat das Selbstbewusstsein zu Hause. Das ist verdient, wie er dort auftritt. Und deshalb im Moment absolut im Soll.
Wie schätzen Sie das ein? Sie sind ja gemeinsam sozusagen, also man hat sie am Ende nicht ganz gelassen, weil sie 2 Spieltage vor dem möglichen Aufstieg dann gehen mussten. Aber sie sind dann sozusagen indirekt mit dem HSV gemeinsam aufgestiegen. Ja. Wie schätzen Sie ein, was in Hamburg passiert ist? Man hat ja, Lothar hat es angedeutet, durchaus auch in Teilen den Spielansatz verändert, weg vom reinen Ballbesitzfußball hin zu Umschaltfußball.
Was sicherlich auch richtig war, weil die Bundesliga stellt nochmal ganz andere Anforderungen als die zweite Liga. Und in der zweiten Liga war der HSV sehr, sehr oft sehr, sehr dominant. Hat, finde ich, auch ein sehr, sehr gutes Positionsspiel gehabt. Ich glaube, jetzt ist aber so ein Zeitpunkt, die haben sich jetzt an die Bundesliga gewöhnt. Viele Spieler sind noch mal einen Schritt nach vorne gegangen, auch in ihrem Leistungsvermögen, wo man sich schon auch mehr trauen darf. Und da war vielleicht gestern das Spiel ein guter Auftakt, auch wieder mehr Richtung Ballbesitzspiel zu gehen, weniger nur aufs Umschalten zu setzen, weil die Qualität in der Mannschaft ist schon okay. Wenn die Spieler auch dran glauben, dass sie die Qualität haben, das ist auch mal ein ganz entscheidender Punkt, dann sehe ich das so, der Lothar auch. Momentan hat der HSV eher zu wenig Punkte für das, was er spielt, wie zu viele Punkte. Und gestern ist eigentlich ein Spiel, was du klar gewinnen musst, musst die ersten 30 Minuten entscheiden. Dann hast du nochmal zwei Punkte mehr.
Wer mich fasziniert, Lothar, ist Vuskovic. Ja. Der ist 18. 18, Thomas, ja, ne?
18,
und der strahlt etwas aus wie 28.
Ja, ich habe mich heute mit Olic unterhalten, seinem Trainer in der kroatischen Nationalmannschaft, U21-Trainer. Ja, und der schwärmt von ihm in den höchsten Tönen. Also der ist für ihn der beste Spieler, den er je gesehen hat in diesem Alter. Hat er schon mit 16,5, glaube ich, jetzt in Polen gespielt. Also ich habe jetzt nicht die Vita so im Kopf, aber mit Ivica habe ich mich da heute unterhalten. Hat eigentlich Erfahrung mitgebracht, hat mit Belgien schon gespielt. Und ist glücklich. Er wollte unbedingt zum HSV, ist glücklich dort und ist ein Spieler, wo ich jetzt mich ein bisschen aus dem Fenster rauswage, der wahrscheinlich seinen 4- oder 5-Jahres-Vertrag, er hat ja da einige Jahre da unterschrieben, dass er, wenn es so weiter performt, dass dann irgendwann die oberen Schubladen kommen.
Ja, er ist geliehen von Tottenham. Ja, man hofft beim HSV, dass er noch länger bleibt, dass er irgendwann mit dem Bruder, der wegen dieser unseligen Doping-Geschichte oder Sperre nicht
dabei ist. Der Spieler ist kopfballstark, gewinnt er eigentlich alle Duelle. Und er ist 18, also auch noch jemand, aber er spielt schon stabil, würde ich sagen, da hinten drin. Ja.
Könnte Eintracht Frankfurt möglicherweise ganz gut tun, aber das lassen wir jetzt weg. Marcel, jetzt, wir haben vergangene Woche ausführlich darüber gesprochen, über diese Affäre Stefan Kuntz. Es gibt die Vorwürfe gegen ihn, der Verein auch als ernstzunehmend eingestuft hat, sexuelle Belästigung, wörtlich zitiert. Das Ganze ist jetzt in der Phase der Aufklärung vermutlich. Ist dadurch dieser neue Geist beim HSV, den es in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gegeben hat, in Gefahr? Ohne, dass wir es inhaltlich bewerten wollen.
Es ist jetzt auch schwer zu beantworten. Jetzt bin ich seit über einem halben Jahr jetzt nicht mehr ganz so eng dran, aber natürlich hochdramatisch. Das, glaube ich, was jetzt wichtig ist, ist dann in dem Stadium, wo es jetzt ist und das, was wir dann mitbekommen, dass es lückenlos aufgeklärt wird, maximale Transparenz im Sinne aller, um das Thema so gut es geht eben wegzubekommen. Und die Mannschaft jetzt auf dem Platz gesehen, haben wir, glaube ich, die erste Halbzeit ja gerade schon analysiert. Da ist der Kopf beim Fußball und das ist auch gut so. Ansonsten, klar, der HSV, ich meine, ich war jetzt fast 17 Jahre selber dabei, hat eine riesige Transformation hinter sich. Wir haben so viele Mitglieder wie noch nie in den letzten Jahren. Wir haben uns komplett entschuldet. Also die Basis, die ist so gut jetzt und die ist auch nachhaltig gut dann mit den tollen Fans und Mitgliedern. Und deshalb wäre es ja nur zu wünschen, dass man jetzt dort was bekommt. Und das ist.
Du hast den Umgang sehr gelobt mit der Causa Kunst.
Ja, man muss sich ja auch in den Verein mal reindenken. Da sind Vorwürfe plötzlich auf dem Plan. Der Verein nimmt die ernst und kehrt dann nichts unter den Teppich. Dann wird eine externe Kanzlei beauftragt, dem nachzugehen. Die spricht von ernsthaften, nachvollziehbaren Vorwürfen. Der Verein konfrontiert Stefan Kuntz damit und sagt oder gibt ihm die Möglichkeit, über 2 Wochen sich zu erklären. Wie man hört, hat er diese Frist verstreichen lassen. Dann gibt es eine gemeinsame Erklärung. Da gibt es hier auch Stimmen, die sagen, ja, warum hat man das denn dann irgendwie auf Familiäres geschoben? Da muss man aber dann wahrscheinlich auch denken, es ist ja ein sehr diffiziles Thema, dass man erstmal beiden Seiten die Möglichkeiten gibt, aus dieser Sache überhaupt oder mit der Sache umzugehen. Und als es dann praktisch jetzt auch durch Investigativjournalisten von der Bild-Zeitung, vom Spiegel immer mehr wurde, sagt man, okay, es ist tatsächlich, es gibt schwerwiegende Anschuldigungen und was teilweise dann auch gestreut wurde, es wäre darum gegangen, dass Stefan Kuntz irgendwie, dass man dort wegen finanziellen Gründen vom Verein aus das auch gesucht hätte. Das ist ja schon teilweise auch hanebüchen.
Ich glaube, das würde ich jetzt auch weglassen. Also, sondern lass uns auf den Punkt konzentrieren.
Deshalb, das wurde ja teilweise als Vorwurf gemacht. Und deshalb sage ich finde, dass der HSV absolut transparent, absolut richtig in dieser Causa gehandelt hat.
Gut, und dann schauen wir, oder was heißt gut, aber dann lassen wir an diesem Punkt, glaube ich, diese Geschichte mit Stefan Kuntz. Aber schauen kurz auf das, was den Aufsichtsrat auch beschäftigt, nämlich die Nachfolge von Stefan Kuntz. Aktuell führt Klaus Koster sozusagen die Geschäfte und dennoch muss der Aufsichtsrat vermutlich diese Position besetzen. Ein Kandidat könnte Sebastian Kehl sein, weil der HSV oder beim HSV-Aufsichtsrat ist dieser Name zumindest schon gefallen und wir haben Sebastian Kehl darauf angesprochen.
Also erstmal generell, ich glaube, ich muss nicht betonen, was dieser Club hier für mich bedeutet. Ich bin seit über 24 Jahren hier und mein Fokus liegt ausschließlich auf dieser Transferzeit, auf den Themen, die wir hier zu bearbeiten haben. Wir haben
eine sehr intensive Zeit.
Lassen Sie mich doch kurz ausreden.
Ja.
Und daher habe ich gar keine anderen Gedanken im Moment, als auf das, mich hier zu konzentrieren. Und das macht mir eine Menge Freude. Und daher habe ich im Moment, ehrlich gesagt, keine anderen Themen. Und wenn ich noch was zu beisteuern kann, ich habe mir für dieses Jahr was vorgenommen. Gerüchte um meine Person nicht weiter zu kommentieren. Das hatte ich im letzten Jahr schon. Vielleicht versuchen wir das nicht am 17. Januar direkt schon zu brechen, dieses Feuers.
Aber würde Sie die Aufgabe reizen?
Ich glaube, ich habe es gerade formuliert. Deswegen,
ja,
ich kann verstehen, dass Sie da nochmal nachfragen. Aber wenn ich weiß nicht, haben Sie sich ein paar Vorsätze für dieses Jahr vorgenommen?
Ehrlich gesagt nicht.
Nein? Okay, nee. Dann... Also ich würde meine Vorsätze, die ich mir vorgenommen habe, nicht am 17. Januar direkt brechen wollen. Ich habe hier Spaß an dieser Aufgabe und bin hier mit dem Kopf und mit dem Fokus bei Borussia Dortmund.
Können Sie für jetzt und für den Sommer also ausschließen, ja?
Fragen Sie nochmal nach. Ich glaube, ich habe meine Antwort dazu gegeben und deswegen würde ich das jetzt gerne damit auch belanden.
Dann haben wir das geklärt.
Wie interpretieren Sie das, was Sebastian Kehl gesagt hat?
Also vielleicht interpretiere ich es einfach gar nicht, sondern sage, er ist ja total smart im Auftritt, er ist kommunikativ gut, würde ihn ja grundsätzlich schon mal dafür eignen, bei so einem großen Club wie im HSV, der auch ein Medienstandard auch ist, so eine Aufgabe zu übernehmen. Ob er das dann machen will, ob er interessant für den HSV ist, das müssen die beiden Parteien
wissen. Also er hat jedenfalls nicht klar Nein gesagt.
Er hat nicht klar Nein gesagt.
Das ist mir auch aufgefallen, ja. Das ist mir auch aufgefallen.
Aber offensichtlich wollte er gar nichts dazu sagen. Und was soll er denn auch sagen? Er kann auch nicht sagen, er findet es super interessant und ich will weg vom BVB, da steht er unter Vertrag.
Ja, er hat eigentlich nichts gesagt. Deswegen ist die Frage nicht beantwortet worden.
Ja. Was schließt du daraus?
Ja, das ist interessant und spannend, hört sich das auch ganz sicher für Sebastian Kehl an. Aber natürlich ist er jetzt beim BVB, hat er da auch seine Aufgaben, wichtige Aufgaben, auch ein wichtiger Moment, Champions-League-Spiele kommen, alles Mögliche. Und das Fass macht er natürlich nicht gerne für uns auf, dass wir wieder Schlagzeilen haben.
Ja, aber es ehrt ihn offensichtlich, dass der HSV sich mit seinem Namen beschäftigt. Wie gesagt, also die Information, dass der Name gespielt wurde im Aufsichtsrat, die ist verbrieft. Das habe ich mir auch sagen lassen. Ob der HSV schon Kontakt aufgenommen hat, ist eine andere Frage, scheint eher noch nicht der Fall zu sein. Dennoch, ist das ein spannender Name?
Ja klar, ich meine, ich habe selber mit ihm einige Länderspiele machen dürfen. Spricht auch für ihn, dass er auch so lange schon beim BVB ist und da, glaube ich, auch einen guten Job macht und auch in einem sehr komplexen Umfeld, ja, Traditionsverein, das hätte er beim HSV auch. Ich glaube aber, dass es kein Thema für jetzt ist, wenn überhaupt, dann für den Sommer. Und das hängt ja dann bei vielen Clubs so. Und deshalb.
Was hältst du denn von Costa als Übergangslösung wenigstens oder dann irgendwann sogar als dauerhafte Lösung? Den kennst du.
Ja, das muss man analysieren. Auch da gab es eine verschiedene. Klaus war Scout-Chef, dann Sportdirektor und jetzt eben mit hauptverantwortlich auch für die Transfers. Hat da am Deadline-Day, wie man ja gerne dann sagt, glaube ich, auch das Quäntchen Glück vielleicht auch gehabt, weil wenn der ein bisschen anders gelaufen wäre, hätten wir vielleicht heute auch andere Themen. So ehrlich müssen wir auch sein. Und von daher ist es ein super Typ, Klaus, charakterlich, arbeitet sich rein, ist reflektiert, hat einen guten Rat zum Trainerteam. Man sieht auch, dass die Ideen haben, dass sie auch aus den normalen Möglichkeiten, wir kennen ja auch alle noch andere Zeiten vom HSV, wo man viel schnell mit Geld versucht hat, irgendwie zu kompensieren. Das ist nicht mehr so und das gefällt mir gut. Aber was dann nachher das Richtige ist und auch wie so eine Konstellation im Vorstand ist, das ist natürlich ein anderes Thema, auch in der Besetzung, auch strategisch, wo will ich die nächsten 3 bis 5 Jahre hin? Und im Sport, glaube ich, wird jetzt nichts mehr passieren im Januar.
Ja. Ich glaube, dass es jetzt auch gerade gar nicht so wichtig ist, ob das jetzt im Januar besetzt ist. Im Sommer denke ich dann schon. Bis dahin hat man sich sicherlich auch überlegt, ob das was für Costa wäre. Bei Kehl ist, glaube ich, ganz klar die Sache, das wabert natürlich schon noch in ihm die Enttäuschung, dass ihm damals Lars Ricken vorgesetzt wurde. Er wollte ja dort auch diesen Posten haben. Beim HSV wäre da noch mal eine Ebene höher. Und wenn ich sage, Borussia Dortmund ist die klare Nummer 2 in Deutschland als Club, sage ich, der HSV ist trotzdem immer noch Top 5, Top 6. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für ihn auch einen Reiz hat. Ich finde schon, dass er, das hat Lothar gerade gesagt, sich so eine kleine Hintertür gestern auf jeden Fall offen gelassen hat.
Gut, okay, alles andere wäre auch unklug. Aber wir wollen ihn nicht wegsingen von Borussia Dortmund. Das ist ein wirklich sehr großer Verein, spielt Champions League. Und das ist bei aller Liebe für den HSV schon noch ein weiter Weg. Das wird sich Sebastian Kehl auch überlegen. Ganz kurzes Wort von den beiden Gladbachern in der Runde zur Borussia. Marcel, gestern gab es das Thema Reaktion auf die 1:5 Niederlage bei der TSG.
Hoffenheim. War speziell die erste Halbzeit dann kraftvoll genug?
Nein, das Rocco Reitz hat es ja sehr, sehr gut treffen gesagt, finde ich, im Interview. Und auch da, du warst mal Tabellen 18. Auch leider nicht unverdient. Man hat gut reagiert. Man ist auch dort im Prozess. Der Prozess ist auch schon länger dort eigentlich, wenn man weiß, was bei Gladbach alles passiert ist. Viele Spiele ablösefrei gegangen ist. Corona, der große Umbruch. Mhm. Und das merkt man halt noch, dass du halt diese Höhen und auch Tiefen hast. Und die machen dann einen sehr, sehr guten Job bei Borussia Mönchengladbach. Und nichtsdestotrotz weiß die Mannschaft, glaube ich, selber, dass die erste halbe Stunde das zu wenig war. Aber da fehlt im Moment dann auswärts das Selbstverständnis. Aber am Ende sagst du auch, du hast einen Punkt mitgenommen und hast jetzt wieder ein Heimspiel vor der Brust. Und wichtig ist, wie gesagt, und ich glaube, das schaffen sie, die Liga zu halten.
Ich formuliere es mal in eine Frage, Lothar. Was ist die Wahrheit über die Borussia? Der hohe Sieg über Augsburg?
Ja, da liegt die Wahrheit. Die Niederlage bei der PSG. Die Wahrheit liegt mittendrin, ja.
Und auf dem Platz.
Ja, und ich sage jetzt mal, gegen Augsburg haben sie ja nicht so überragend gespielt. Ja. Da waren sie sehr effizient, haben 5 Chancen gehabt, 4 Tore gemacht. 3 hat sich Augsburg selbst reingegeben und so weiter. Also das war jetzt keine überragende Leistung. Aber natürlich sieht ein 4:0 Heimsieg sehr gut aus. In Hoffenheim haben sie ein anderes Gesicht gezeigt. Aber wie gesagt, die Mannschaft ist nicht stabil. Ganz wichtige Spieler spielen, aber bei anderen Vereinen auch. Aber wenn du jetzt nicht diese Ergebnisse hast, wo du Sicherheit bekommst, ja, Trainerwechsel ganz gut funktioniert. Und ich glaube, vor 3 Monaten hätten sie diesen Tabellenplatz, den sie jetzt haben, sofort unterschrieben. Also die erwarten nicht einmal die Treuesten oder die Fans, die wirklich positiv denken, erwarten jetzt einen einstelligen Tabellenplatz, sondern sie sind von ganz hinten jetzt ein bisschen dahin gekommen, wo sie atmen können. Aber sie wollten natürlich die nächsten Schritte gehen. Und so ein Prozess, haben wir gerade schon von Marcel gehört, der dauert eben auch seine Zeit.
So ist das bei den Traditionsvereinen. So, ne? Da geht es schnell hin und her. Ne? Ja, Gladbach, ja, Köln.
Punktgleich.
Ne? Ja, absolut. Gut, also dann sprechen wir jetzt über einen anderen großen Traditionsverein, über ihren Ex-Club, über den ersten FC Köln. Der Trainer Kwasniok stand, so hat man das gehört, schon gewaltig unter Druck nach zuvor 8 sieglosen Spielen in Folge. Aber gestern, Christian Straßburger, konnte der FC mal wieder das wunderbare Gefühl eines Sieges genießen.
Leidenschaftlicher Erfolg für den ersten FC Köln gegen Mainz 05, die in der ersten Hälfte aber ein besseres Spiel auf ihrer Seite hatten. Und auch die Führung, 29. Stefan Bell, der Verteidiger, wie ein klasse Stürmer. 111 Stundenkilometer, Sensationstor. In der zweiten Hälfte hat Kwasniok dann 3-mal gewechselt und das fruchtete so richtig. Die Kölner kamen mit Leidenschaft, mit Aggression, mit Gier und wollten unbedingt auf die Anzeigetafel. 57. Spielminute, Castro Montes auf Ragnar Ache, 1-1. Der eingewechselte Ache mit seinem ersten Joker-Tor in der Fußball-Bundesliga. Nichts zu machen für die Mainzer, die danach große Schwierigkeiten hatten, zurückzukommen. Eckstoß 85. 2-1. Und wieder Ragnar Ache, sein erster Doppelpack. Die Kölner drehten das Spiel. Die Kölner können siegen nach zuletzt 8-mal, wo sie es nicht schafften. Jetzt 2-1 gegen Mainz.
Ich weiß, das ist sehr emotional.
Sie meinen, das entlastet die nicht?
Ja, also ich meine, das ist sehr emotional in dieser Stadt. Und dass die Leute dann auch mal unruhiger werden, ist völlig klar. Und es wurde auch viel diskutiert über den Trainer in der letzten Woche. Aber ich habe es dann auch vor dem Spiel gegen den FC Bayern jetzt unter der Woche betont. Ich habe vollstes Vertrauen in die Fähigkeiten unseres Trainers. Und dass es für ihn was anderes ist, an so einem Standort dann mal 8 sieglose Spiele zu haben, ist völlig normal. Aber am Ende sind wir Profis, das gehört dazu.
Er weiß, glaube ich, was er an mir hat. Aber viel wichtiger ist, dass ich weiß, was ich an ihm und am Verein habe. Und wir vergessen ja ganz, ganz schnell, das ist gerade mal mein 18. Spiel jetzt irgendwie als Bundesliga-Trainer und dann eben noch bei so einem wuchtigen Traditionsverein. Das ist schon auch so, dass ich nach wie vor mit Gänsehaut ans Geisbergheim komme und deswegen bin ich sehr dankbar, dass er mir diese Chance gegeben hat und weiter auch mich unterstützt, auch in etwas schwierigeren Zeiten.
Ist die emotionale Wucht des ersten FC Köln Stärke und Schwäche zugleich?
Definitiv. Also es gibt eigentlich nur schwarz oder weiß und dazwischen pendelt es in steter Regelmäßigkeit. Und damit muss man natürlich umzugehen wissen. Das ist natürlich gerade, wenn du jetzt wieder, Lukas, neu an dem Standort bist. Dir kann zwar im Vorfeld erzählen dir die Leute, wie das ist, aber du musst es erleben und es selber spüren, um es dann tatsächlich einordnen zu können.
Ja. Haben Sie die kölsche Seele, wenn ich das mal so sagen darf, zumindest jetzt im Nachgang verstanden?
Verstanden habe ich sie. Ob ich immer auf die kölsche Seele eingezahlt habe, da würde ich ein Fragezeichen dahinter machen.
War das ein Fehler?
Also es ist ja immer wichtig, dass du gut und viel kommunizierst. Der FC ist auch ein mitgliederzentrierter Club. Da ist schon der Anspruch da, dass du mehr oder weniger am besten jede Entscheidung auch transparent offenlegst, die du triffst. Das geht aber natürlich im Management nicht, das weiß Marcel. Und ab und zu lässt du halt Fragezeichen zurück. Und man muss schon sagen, wir haben den FC-Fans und allen, die es mit dem FC haben, in der Zeit, in der ich verantwortlich war, auch extrem viel zugemutet. Da war nicht nur der Abstieg, der natürlich...
Es hieß, sie hätten zu viel gespart. Das war so ein zentraler Vorwurf.
Ja, ich habe ja auch schon oft gelesen, ich hätte es kaputt gespart. Ja, also meine, genau. Kaputt sparen geht nicht. Ja. Wenn du sparst, bist du am Schluss, irgendwann hast du mehr Geld. Das ist das Wesen von Sparen. Und man sieht ja auch jetzt, was der FC diesen Sommer machen konnte. Wir haben uns einfach für einen ganz knallharten Kernsanierungsweg entschieden, der einfach unausweichlich war. Marcel hat es vorher kurz angedeutet, dass der HSV was Ähnliches gemacht hat. Weil wenn du permanent auf dem kranken Fundament, auf dem kaputten Fundament probierst, irgendwas in die Höhe zu bauen, dann kannst du mal eine gute Saison haben. Aber nachhaltig wird es dann, wenn das Ding gesund ist und wenn du einfach mal wieder agieren kannst und nicht nur reagieren. Und der FC ist ja diesen Sommer kein gewöhnlicher Aufsteiger gewesen. Es waren rund 25 Millionen Transferinvest, das macht ein Aufsteiger normal nicht. Der Kaderetat konnte wieder massiv nach oben geschraubt werden. Das hat schon Gründe, warum das so ist. Und darauf haben wir hingearbeitet. Und ich hoffe einfach und wünsche es mir, weil mein Herz hängt ja nach wie vor am FC, dass man jetzt auch die Früchte dann trägt und hoffentlich in der Zukunft gute Entscheidungen
trifft. Also wenn man Sie so hört, könnte man sich vorstellen, dass Sie so ähnlich wie Lukas Kwasniok zu Beginn der Saison gestern mit Trikot des ersten FC Köln auf der Couch gesessen haben.
Also ich meine, ich bin tatsächlich lebenslanges Mitglied beim FC, das habe ich mir leider nicht nehmen lassen. Es ist ein besonderer Club. Also wir haben in Deutschland ganz, ganz viele tolle Fußballclubs. Aber der FC, wenn man da mal drin sein darf, dann gibt er einem schon auch viel. Er kann einem auch das letzte Haar und die letzten Nerven kosten. Aber er gibt dir auch extrem viel. Ich war gern da in der Zeit. Ich habe sicherlich viele unpopuläre Entscheidungen auch getroffen oder treffen müssen. Aber ich denke da trotzdem gern dran zurück, weil es eine schöne Zeit war und weil ich auch ganz, ganz viele tolle, hilfsbereite, nette Menschen kennengelernt habe.
Thomas lebt in Köln. Wie eng war es aus deiner Sicht für Lukas Kwasniok?
Ich meine, jetzt kann man natürlich sagen, das hat der Thomas Kessler auch gesagt, dass er weiß, was er an dem Trainer hat. Ich glaube, wenn es gestern schief gegangen wäre, dann wäre es sehr, sehr eng geworden. Lukas Kwasniok ist, so empfinde ich ihn, ein Trainer, der einen sehr guten offensiven Fußballansatz hat, der auch für mich ein sehr intelligenter, kommunikativer Typ ist. Aber ein Satz ist mir gerade aufgefallen. Man kann dir vorher viel erzählen, wie es an so einem Standort ist. Ich glaube, man hat auch mit ihm gesprochen. Ich meine, er kam ja aus Jena, Saarbrücken und Paderborn und da kam er ja auch nicht ganz unbefleckt. Und dann hat man ihm sicher auch gesagt, das ist eine Medienstadt und hier gibt es auch ein paar, ja, wie soll ich mal sagen, die Verführungen der Großstadt und sowas. Und ich habe so wahrgenommen, dass er am Anfang sehr zurückhaltend war. Und ja, dass in letzter Zeit wurde ja auch über vieles berichtet, was abseits vom Platz ist. Und was man ihm inhaltlich vorgeworfen hat, war, hat er vielleicht zu viel rotiert. Spieler, die ein tolles Spiel gemacht haben, warum sitzen die beim nächsten Mal auf der Bank?
Oder wenn warum spielen sie auf einer anderen Position?
Genau, genau.
Und an das, wen denkst du?
Ja, kannst du alle durchmischen. Ja, also da spielen Spieler, die du nie auf einer Position erwartet hast, die hat eben Kwasniok auf Plätzen oder spielen auf Positionen spielen lassen. Und ich sage immer eins: Ich hätte mich nie auf eine Außenverteidigerposition wohlgefühlt, aber bei Kwasniok spielen sie und die haben es in den letzten beiden Spielen schon gut gemacht. Auch gegen die Bayern waren sie gut dabei und gestern der Sieg war natürlich für die Position Kwasniok war natürlich lebenswichtig, dass da das Spiel noch gedreht worden ist.
Das war auch das, was er zum Beispiel in Paderborn oft hatte. Da hat einer einen Doppelpack gemacht und der war beim nächsten Mal auf der Bank oder hat dann linke Verteidiger gespielt. Das ist natürlich hoch riskant und das kannst du vielleicht bei einem kleineren Club auch machen, aber in Köln heißt dann, warum spielt der Elmaler nicht und warum spielt der Johannesson überhaupt nicht mehr und warum spielt der Kaminski jetzt zentral und vielleicht darfst du es dann manchmal auch nicht ein Stück weit übertragen. Ich habe mal in Saarbrücken in einem Interview zu ihm gesagt, er erinnert mich an den jungen Christoph Daum. So immer Grenzbereich in der Nähe des Wahnsinns, aber irgendwie auch mit sehr vielen positiven Eigenschaften. Nur ich glaube, er muss schon auch aufpassen, dass diese Themen wabern. Auch gerade die älteren, erfahrenen Spieler finden auch nicht alles gut. Ein paar Junge gehen für ihn durchs Feuer, wie es in der Hymne heißt. Also eine diffizile...
Also durchs Feuer für, ja, genau. Für die hochdeutsch affinen Menschen.
Genau. Also schon eine diffizile Gemengenlage. Allerdings, wenn man sich die zweite Hälfte gestern anguckt, dann muss man auch sagen, da hat niemand gegen den Trainer gespielt. Das war am Ende auch ein Sieg der Leidenschaft.
Ja. Wie verführerisch ist so ein... Traditionsverein, du hast viele Traditionsvereine gespielt.
Ja, es ist eine große Herausforderung. Da kommt die Reflexion halt zum Tragen, dass
für mich Smarteste, was der Trainer machen konnte, was er gerade gesagt hat, ist mein 18. Bundesligaspiel. Mhm. Er öffnet sich auch, er stellt sich verschiedener Kritik. Es ist das erste Mal Bundesliga. Köln ist zu Recht sehr gut gestartet. Aber ja, wenn dann dein bester Spieler immer auf der Bank ist, ja, und den du auch entwickeln willst, dann soll er nicht nur ein guter Einwechselspieler sein, sondern muss auf dem Platz stehen, weil du hast nicht so viele von der Qualität, auch wenn er 19 ist. Es ist egal, ob er 19 ist. Mit 19 habe ich mein erstes Länderspiel gemacht. Also, das ist ja...
Ich auch. Nee, 19.
Ja. Viele mehr 19, bei Lothar.
Dann kamen einige noch dazu. Ja,
genau. In Neapel, 149 ne? kamen noch dazu. Europameisterschaft 1980, damals gegen die Niederlande.
Richtig.
In dem Spiel hat jemand einen Elfmeter verursacht, aber wir verraten nicht, wer es
war. Der war aber nicht berechtigt.
Der war unberechtigt.
Wir kommen von Köln auf die EM 1980. Also, verliert den Faden bitte nicht hier.
Ja, genau. Sehr, sehr gutes Stichwort. Und deswegen machen wir das jetzt mit Namen sozusagen, was du angesprochen hast. Seid Elmaler. Sie haben ihn sozusagen entdeckt. Und wir lassen uns jetzt von Andi Lengenfelder erklären, wie genau das passierte.
Und dazu gehen wir zurück in den Sommer 2024. Da ist in Köln beim FC dann offenbar aufgefallen, dass unweit bei Viktoria Köln einer spielt. Den sollte man sich mal genauer angucken. Hat man getan und ihn dann auch verpflichtet, zusammen mit seinem Bruder. Die Rede ist natürlich von Said Elmaler und seinem Bruder Malek, der momentan vor allem für die zweite Mannschaft des 1. FC Köln aufläuft. Und Said Elmaler hilft dem 1. FC Köln jetzt schon sportlich enorm weiter. Wirtschaftlich wird das wahrscheinlich in näherer Zukunft auch noch tun. Er kam von Viktoria Köln, zumindest hat man ihn unter Vertrag genommen, 24, ihn dann dort wieder hin zurückverliehen, weil der FC damals keine Spieler registrieren durfte, musste also ein bisschen Geduld haben, aber jetzt ist er da und wie? Auf transfermarkt.de wird sein Marktwert momentan mit 40 Millionen Euro taxiert, was ihn jetzt schon zum teuersten FC-Spieler der Vereinsgeschichte macht. Gestern durfte er auch wieder von Beginn an spielen. Thomas hat schon angesagt, dass bei den FC-Fans schon auch diskutiert wird, dass Lukas Kwasniok sein Juwel ein bisschen zu oft auf der Bank versteckt hat. Gestern von Beginn an, auch wenn er dann nicht gescored hat, trotzdem als umtriebig, würde ich es mal zusammenfassen, 10 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum, das war Höchstwert, 4 Abschlüsse hat er geliefert. Und ein Fakt, den ich euch gerne noch mit an den Tisch gebe, in Europas Top 5 Ligen gibt es nur einen weiteren Teenager, der auch schon 7-mal getroffen hat in dieser Saison, und das ist Lamine Yamal.
Haben wir wieder was dazugelernt. Wie war das damals? Wie lief die Verpflichtung? Jetzt können Sie sozusagen die Long Version erzählen.
Die Long Version der Geschichte.
Ja. Nicht zu long, aber long genug.
Also es war im Februar 2024, da hat der Said sein erstes Spiel für die Viktoria gemacht, einen 10-Minuten-Einsatz. Und das zweite war dann eine komplette Halbzeit, die er spielen durfte, machte am Ende auch ein Tor, wirklich ein Megator. Und da war ein guter Bekannter von mir im Stadion, der mal bei Regensburg gespielt hatte, mit dem ich einen Kontakt bis heute aufrechterhalten habe. Und der hat mir angerufen und gesagt, Christian, 10 Minuten vom Geisburgheim weg spielt ein Spieler, der ist so gut, der wird auf jeden Fall Bundesligaspieler, wahrscheinlich wird er sogar Nationalspieler, den müsst ihr sofort holen, den müsst ihr sofort angucken. Den haben wir am gleichen Abend noch gemacht und war sehr, sehr beeindruckt von dem, was ich da gesehen hatte, weil man einfach sah, das ist so ein richtiger Straßenkicker und der hat einfach Waffen, die ja heute im Fußball wichtig sind. Der hat einen richtigen Speed, der hat eine super Stabilität und der geht vor allen Dingen unentwegt ins 1-1 und hat dann noch einen richtig guten Torabschluss.
Warum war er denn vorher unter dem Radar?
Also die Geschichte von ihm, die ist ja super interessant. Er ist ja aus dem Leistungszentrum bei Borussia Mönchengladbach. Da hat es ja irgendwann nicht mehr gereicht für ihn und für seinen Bruder. Und dann hat er Meerbusch gespielt. Das ist, glaube ich, Mittelrheinliga war das. Und dann haben die im Sommer 23 so eine Tingeltour über die NRW-Leistungszentren gemacht. Und die Viktoria hat die beiden dann genommen, den Malek und den Said. Und dann ging es ja bei der Viktoria wirklich so bergauf.
Nachdem 13 Bundesligisten abgesagt hatten, das darf man übrigens nicht
13
vergessen.
13 Bundesligisten?
Ja, er hat sich bei 13 Bundes- und Zweitligisten vorgestellt. Ich wollte nicht unterbrechen, aber dass man jetzt nicht sagt, warum haben die Gladbacher den weggeschickt? Und die haben auch alle gesagt, das macht keinen Sinn.
Ja, man kann ja auch, keiner hat eine Glaskugel, du kannst nie eine Entwicklung von so einem jungen Spieler vorhersagen. Aber der Spieler hat auf jeden Fall was Besonderes und was, glaube ich, das Besondere vergoldet bei ihm ist, dass er einfach ein ganz normaler, bodenständiger Junge ist, aus einem super Elternhaus. Sein Bruder, für den gilt ihm übrigens gleich aus, super bodenständig, total bescheiden. Und beide auch mit einer gewissen Resilienz ausgestattet, weil seit in jungem Alter sind die schon mal richtig auf die Nase gefallen. Und das haben ja viele der Top-Talente in den Leistungszentren nicht. Mhm. Da kommt das böse Erwachen, wenn du dann halt in den Profikader kommst und denkst, jetzt geht's so weiter. Und auf einmal spielst du halt nicht, weil andere Jungs besser sind als du.
Wir haben eben den Marktwert gehört und Sie haben gesagt, er wird irgendwann mal der teuerste Verkauf des 1. FC Köln werden. In welche Kategorie denkt denken oder an welche Kategorie denken Sie?
Also jetzt haben wir den ja gerade gehört. Ich gehe davon aus, wenn er so weitermacht, dass da noch mal ein paar Euro draufkommen können auf das, was aktuell der Marktwert ist. Ja, also wird auch davon abhängen, ob er vielleicht im Sommer mit zur WM fahren darf oder nicht. Ja.
Sollte er?
Das ist, stand jetzt, glaube ich, hypothetisch. Also er, bei allem Talent, was er hat, muss er auch noch viel lernen. Ich kann schon noch nachvollziehen, dass Lukas Kwasniuk ihn nicht immer spielen lässt. Mhm. Er hat am Anfang der Saison Themen mit Intensität gehabt. Das ist ganz normal, weil Bundesliga und Dritte Liga ist halt ein himmelweiter Unterschied. Er hat heute noch große Themen, hat sich aber auch schon immens verbessert im Spiel gegen den Ball. Sodass es schon auch eine Option sein kann, den einfach dann ins Spiel zu bringen, wenn ein bisschen mehr Räume da sind. Wenn er einfach seine Waffen noch mal besser ausspielen kann. Aber ich gehe auch davon aus, und das zeigen jetzt der letzten Spiele, dass er immer mehr Startelfzeit jetzt auch kriegen wird.
Also der Odonkor sozusagen. Das war ja zweiter. Nein, also was die Rollenbeschreibung für die WM dann möglicherweise anbelangt. Also das war damals 2006 der Spieler als Joker. Potenzial von El Mala dürfte noch größer sein.
Ja, das Potenzial ist da. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal gesehen. Ja, nach hinten taktisches Verhalten hat man auch gegen Bayern mitbekommen. Nach dem Kontertor, wo die Bayern da gemacht hat, hat er zu langsam umgeschaltet. Aber das sind eben auch Fehler, die ein Spieler machen muss, um daraus zu lernen. Nach vorne hin eine Waffe. Das kann ich nur bestätigen. Ja, vor allem stabiler Körper, das ist ganz wichtig, dass er sich da nicht irgendwo so ein bisschen wegpushen lässt. Da hält er dagegen und hat einen hervorragenden Abschluss und viele Fähigkeiten. Aber lasst ihn die nächsten 4 Monate spielen, lasst ihn performen, lasst ihn die Tore machen. Ja, und dann, Julian Nagelsmann hat ihn ja auf dem Zettel, deswegen war er ja auch schon dabei. Und von dieser Seite her ist er ja schon dran. Ob er dann mitfährt, das entscheidet er selbst mit den Leistungen in den nächsten 4 Monaten.
Sollte ihn der Trainer jetzt in Köln mehr forcieren? So habe ich das eben verstanden.
Ja, es geht ja darum, dass er ja vorher schon seine Leistung gebracht hat. Und es ist wichtig, dass du diese Unberechenbarkeit, wenn du kein 1 gegen 1 auflöst, wird es schwer, in der Bundesliga Chancen zu kreieren. Außer über Standardsituationen, wenn du so ein Juwel drin hast und so gut startest. Es ist ja eigentlich prädestiniert, ihn auch dann von Anfang an spielen zu lassen, weil mit 19 ist man jetzt auch nicht mehr so jung. Ja, wenn man im internationalen Vergleich guckt, wo Spieler auch spielen in dem Alter. Und dann kann er daran wachsen, genauso wie Lothar es gesagt hat. Und da hätte ich mir das gewünscht, weil jetzt in einer schwierigen Situation hat er jetzt 2-mal von Anfang an gespielt. Mhm. Ja, also vorher war die Situation deutlich entspannter. Und da hätte ich mir das schon gewünscht, dass er einfach spielt, weil entweder hat er die Qualität und die hat er und dann muss er lernen. Aber ich glaube, der hätte dem Spiel gut getan, der Kölner, weil dafür ist er zu gut, dass er dann auf der Bank sitzt.
Und wir sprechen gleich über einen Spieler, der schon an einem anderen Punkt ist. Jamal Musiala, der gestern sein Comeback bei den Bayern feierte, als sie 5:1 bei RB Leipzig siegten. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über die Bayern, die gestern Sven Schröter am Ende souverän bei RB Leipzig siegten.
Jamal Musiala ist nach langer Verletzungspause wieder mit dabei. Wurde eingewechselt beim Sieg der Bayern in Leipzig. In der ersten Hälfte allerdings die Gastgeber, die bessere, die dominierende Mannschaft. Und die Führung für Leipzig, 21. Minute, Romulo. So stand es auch zur Pause, aber dann kamen die Bayern. Upamecano mit dem Ballgewinn, Gnabry 50. Minute, der Ausgleich. Und sie machten weiter. Olise mit der Vorarbeit und dann in der Mitte Harry Kane. 21. Saisontor, die Bayern vorn und jetzt nicht mehr zu stoppen. 83. Tah und nur 2 Minuten später wieder Olise und Pavlovic mit dem 4:1. Der Schlusspunkt dann in der 88. Minute, Vorarbeit über Diaz. Der eingewechselte Musiala mit dem Assist und Olise 5:1, Jürgen Klopp und Leipzig konsterniert.
Es war nicht perfekt, zweiter. Es war pur alte Schule-Mentalität. Laufe, Kämpfe, Grätsche, nach vorne gehen. Und mein Größte, was ich gesagt habe am Halbzeit, und ich mag es nicht größer, denn es ist, aber ich möchte keine Angst haben.
Leipzig hat ein Spiel weniger gehabt als wir. Und wir sind in der zweiten Halbzeit 6 Kilometer mehr gelaufen. Und das spricht dafür, dass dieser Wille, die Motivation da war, das Spiel zu drehen und dann auch noch das 3., 4., 5. zu erzielen, das ist schon Wahnsinn.
Rückstände können Sie.
Ja, wir haben ja zu Beginn der Sendung darüber gesprochen, Marcel, dass du Vincent Kompany ganz gut kennst. Oder habt ihr euch früher immer wieder mal auch über so einen Ansatz als Trainer ausgetauscht? Weil es fällt ja schon auf, dass jetzt auch die Laufleistung der Bayern noch über der anderen Teams ist.
Ja, er ist halt ein Typ, du willst es, glaube ich, mit ihm nicht verscherzen. Und er ist halt so nahbar und so nah dran noch. Und dann, wenn man überlegt, wo er überall gespielt hat, unter welchen Trainern und Spielern, das ist unfassbar. Und er ist wirklich so, wie er ist. Das ist 100% authentisch. Und ich glaube, das spürt die Mannschaft, das tut der Mannschaft gut. Und ich glaube, der legt dann auch den Finger in die Wunde. Aber dass sie dann eben 6 Kilometer mehr laufen, das ist schon das. Aber ich glaube, das brauchst du dann aber auch mit dem Anspruch für die Champions League, für die Phase, die jetzt kommt und auch eben, wie es schon gesagt wurde, auch den Konkurrenzkampf. Und da spielt er auch, glaube ich, gut mit. Und die zweite Halbzeit, das war schon beeindruckend.
Aber wie meinst du das? Du willst es dir nicht verscherzen als Spieler oder du willst ihn auch nicht enttäuschen, weil du merkst, er gibt auch viel?
Ja, er ist 100% immer vor der Mannschaft. Er ist menschlich, also so Gerechtigkeit und Gruppe vor allem. Und er meint das auch so. Und das merkst du einfach als Spieler. Und da er noch gar nicht so lange weg ist, auch von dem, auch die neue Generation ist eine andere Generation. Und nicht besser und schlecht, sondern einfach anders. Und das fühlt er, das spürt er und hat eine natürliche Autorität. Und du hast einfach Bock, dann rauszugehen in so einer zweiten Halbzeit als Mannschaft. Und jeder Spieler ist da auch gewertschätzt. Ja, selbst die, die mal hinten dran sind oder die mal ein Formloch haben, du merkst irgendwie, die werden aber dann doch wieder eingewechselt. Oh komm, und das macht er im Moment wahnsinnig gut.
Tja, also das ist schon offensichtlich ein Glücksgriff für die Bayern. Und er wirkt aber immer so kontrolliert. Hast du ihn auch mal, ich will nicht sagen locker erlebt, der ist ja auch nicht unlocker, aber hast du ihn noch mal anders erlebt? Lässt er mal die Leinen los?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt ja auch die anderen Situationen, die man kennt, wo er auch mal die Hutschnur geplatzt ist.
Ja, das, bei etwas. Das kennt man. Ja,
das kennt man, aber ansonsten ist er so. Und er ist auch auf seine Art locker. Und ich finde es unfassbar gut, wie er auch dann auch mit seiner Sprache das macht. Ist ja nicht seine Muttersprache. Und es ist einfach stark und es ist einfach auch ein sehr, sehr guter Typ. Und das ist das, was du als Spieler auch willst, dass du mit dem Trainer irgendwie so eine Augenhöhe herstellen kannst.
Thomas, du bist ja ein wandelndes Fußballlexikon. Gab es jemals in der Bundesliga eine Mannschaft, die so überlegen war, wie es die Bayern aktuell sind?
Also ich erinnere mich schon daran, dass Ernst Happel mit dem HSV 83, nein, die waren auch richtig stark, aber ich erinnere mich...
Viele Spiele ungeschlagen.
Ganz genau, so genau, 7 oder 38. Ja. Pep Guardiola, als er kam, damals haben die Bayern eine ähnliche Bilanz gehabt, da haben sie auch die Gegner teilweise erdrückt, die hatten dann 15% Ballbesitz. Leverkusen vor 2 Jahren war schon beeindruckend.
Stimmt.
Die haben aber sehr viele Punkte auch am Ende noch in der letzten Minute oder sowas geholt. Das, was die Bayern jetzt spielen, ist für die Bundesliga schon fast beängstigend, muss ich sagen. Also mir geht's persönlich so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Natürlich, also ich bin kein Bayern-Fan, überhaupt nicht. Aber natürlich ist das mega beeindruckend, was die gestern in Leipzig spielen, gefühlt bei der Nummer 2, der Nummer 3 in Deutschland. Aber so eine richtige Spannung vor so einem Spiel verspüre ich gar nicht mehr. Also ich gucke mir das Spiel an und denke, okay, wie viel gewinnen die Bayern denn heute? Das finde ich ein bisschen schade für den Wettbewerb der Bundesliga. Aber Kompanie schafft es, den enormen finanziellen Vorteil, den die Bayern vor der Konkurrenz haben, über 1 Milliarde Umsatz, Dortmund hat keine 500 Millionen als 2.
Den sie sich auch erarbeitet haben.
Ja, aber der ist schon ungesund groß für mich, dieser Abstand. Schafft er wahnsinnig, die PS auf die Straße zu bekommen. Sie haben mit Ulisse ein Riesenkicker eingekauft. Kane ist einfach, der ist wie so ein Operateur. Klinisch macht er das alles. Und ich finde bei Kompanie ist das Beeindruckende, dass er sich im Gegensatz zum letzten Jahr noch mal weiterentwickelt hat. Im letzten Jahr war die Meisterschaft das Wichtigste. Die wollten sie von Leverkusen zurückhaben. Da hat man ihm aber vorgeworfen, er hätte zu wenig rotiert. Er hätte zu wenig auf die jungen Spieler gesetzt. Das ist jetzt alles da. Und ich habe das Gefühl, das kann Lothar wahrscheinlich auch noch mal bestätigen oder Marcel als Ex-Spieler, selbst die Ersatzspieler reden ja nicht schlecht über ihn. Und die für ihn spielen, er hat so eine unfassbare Spielfreude reingebracht. Früher waren die Bayern ja oft kontrolliert, haben 2 oder 3-0 gemacht. Und dann ist das Spiel ausgelaufen.
Ja, jetzt dauert das Spiel wirklich bis zum Schluss Pfiff. Ja, auch bei der Mannschaft. Und die Freude, die die Spieler haben, die haben Liebe zu diesem Beruf und auch auf dieses Miteinander. Da haben sie Bock drauf. Und du siehst das ja auch, wie sich die Ersatzspieler mit freuen. Weil Manuel Neuer klatscht immer die Ersatzspieler ab. Es freut sich die Gesamtheit und nicht nur die 11, die auf dem Platz stehen, weil sie wissen, es wird immer wieder durchgetauscht. Und gestern, was mir aufgefallen ist oder was er dann auch nach dem Spiel gesagt hat vor der Kamera, die rechte Abwehrseite oder die rechte Seite bei Bayern war ja sehr anfällig. In der ersten Halbzeit Bischoff auf einer ungewohnten Position, Lennart Karl vorhin, das waren 37 Jahre auf der rechten Seite. Und da sind ja die Angriffe gerollt, weil unter anderem Raum natürlich sehr offensiv ist. Vorne haben sie Geschwindigkeit im Spiel gehabt, die Leipziger. Und dann ist ja auch bei uns im Kommentar ein bisschen was kritisiert worden. Da stimmt die Abstimmung nicht und. Es sind natürlich zwei junge Spieler. Ja, der hat die zwei Spieler in der Halbzeit zur Seite genommen, hat ganz ruhig mit ihnen geredet, hat keinen ausgewechselt, wollte keinen irgendwo als Opfer da irgendwo hinstellen, sondern hält auch zu diesen Spielern. Zweite Halbzeit hat es mit Lennart Karl schon besser geklappt, weil er mehr nach hinten gearbeitet hat. Dann waren sie zusammengestanden und hätte ja auch sagen können, ja, jetzt mache ich in der Halbzeit einen Wechsel, es hat nicht funktioniert. Nein, er steht zu den Spielern, auch wenn es mal vielleicht nicht so läuft und auch wenn er 17 oder 20 ist, was man dann von anderen Trainern vielleicht gesehen hat, jetzt wechselt er die jungen Spieler aus, tut die Erfahrung rein, hat er gewartet, Bayern hat es besser gemacht in der zweiten Halbzeit und hat dann im Endeffekt dieses Spiel noch so gedreht, wie es nach 45 Minuten keiner erwartet hätte.
So, und jetzt kommt noch Jamal Musiala zurück, Andi. Und was bedeutet das?
Ja, in der 87. Minute gestern plötzlich Jubel aufgebrandet im Stadion in Leipzig, obwohl kein Tor gefallen ist. Aber Jamal Musiala stand an der Seitenlinie. Große Begeisterung natürlich im Bayern-Fanblock. Aber auch bei den Leipzigern gab es da Applaus für diese Einwechslung. Er ist zurück nach über 6 Monaten Verletzungspause und hat keine 90 Sekunden dann gebraucht für seinen ersten Assist, den Treffer zum 5:1 für Michael Olise, wir haben es gerade gesehen, hat er aufgelegt zum Jubeln in die Kurve. Ist er so ein bisschen geschubst worden von Joshua Kimmich, da war er noch ein bisschen zurückhaltend, aber in der Mannschaft auf dem Platz, sportlich will er vorangehen, dann wird er das beim Feiern künftig bestimmt auch noch hinbekommen. Und nicht nur auf den Plätzen im Stadion war man froh, dass er zurück ist, sondern natürlich auch seine Teamkollegen. Wir hören Jonathan Tah und Serge Gnabry.
Ja, heute ja. Man liebt es natürlich immer durchzuspielen, das wissen wir alle. Aber sehr schön, dass Jamal wieder zurück ist nach so einer langen Zeit. Freut uns alle, hat gerade auch gute Standing Ovation bekommen und ja, hoffen auf gute Spiele von ihm und schön, dass er wieder da ist.
Jamal ist zurück, wir freuen uns alle sehr darüber. Wir freuen uns über alle, die natürlich jetzt länger raus gewesen sind. Bei Jamal ist es nochmal irgendwie ja, eine besondere, er ist unser kleiner, unser Bambi.
Immer noch?
Ja, natürlich, natürlich. Er wird ja nicht älter werden als ich. Ich werde immer älter werden.
Ja, das auf gar keinen Fall. Ja. Aber reift, so würde ich es mal sagen.
Er reift auf jeden Fall. Und wir brauchen ihn. Wir freuen uns, dass er wieder da ist. Und ich glaube, er auch.
Ja, das ist auch das Spiegelbild, was wir bei uns in den Social-Media-Accounts aufgreifen, auf Instagram, skysport.de. Der Top-Kommentar, ich glaube, der steht dann stellvertretend für das alles, was man so querliest. Selbst wenn man Bayern nicht mag, Musiala so lächeln zu sehen, ist einfach nur schön.
Ja, und das ist mit Sicherheit gut für die deutsche Fußballnationalmannschaft, nicht nur für die Bayern. Geht Ihnen auch das Fußballherz auf, wenn Sie Jamal Musiala jetzt wieder sehen können?
Freue ich mich total drüber. Ist ja eines der absoluten Ausnahmetalente, was wir in Deutschland haben. Aber mir geht auch das Herz auf, wenn ich Bayern München Fußball spielen sehe. Es ist einfach unfassbar gut, was die machen. Und was ich gestern beeindruckend fand, das hat Lothar gerade schon gesagt, einfach die Körpersprache auf dem Platz auch. Das sind so viele kleine Gesten, mal einen Daumen hoch, mal ein Abklatschen, auch bei Mini-Aktionen. Und das ist schon bemerkenswert. Ich fand auch das vierte Tor bemerkenswert, wie viele Spieler da auf einmal in der Box sind von Leipzig und über 60 Meter sprinten, nachdem der Kane den Megaball spielt.
Ja, hier haben wir nochmal das 5:1 mit der Vorlage von Musiala. Ja. Ja, also bei den Bayern paart sich im Moment diese individuelle Klasse mit einem klaren mannschaftlichen Plan. Und das ergibt zumindest für die Bundesliga eine sehr, sehr deutliche Überlegenheit. Kann dann auch in Europa weit gehen. Das werden wir dann sehen. Aber was bedeutet jetzt dieses Comeback von Musiala für den internen Konkurrenzkampf? Gnabry hat jetzt eben gegrinst, aber natürlich weiß er auch, dass Musiala ein unmittelbarer Konkurrent auch für seine Position ist.
Also ich gehe davon aus, dass ja alle Spieler bei Bayern im Kader einen Titel gewinnen wollen. Und die wissen dann alle auch, wenn sie den wirklich eine Chance haben wollen, ganz besonders, wenn sie den wirklich gewinnen wollen, dann brauchen sie einen möglichst starken, breiten Kader. Weil mit 11 Spielern wirst du nicht zum Champions-League-Titel kommen. Ne?
Ja, das Schöne ist ja, dass gestern im Stadion nicht nur die Bayern-Fans gejubelt haben oder sich gefreut haben für Musiala, sondern da freut sich ganz Deutschland auch. Hoffnungsträger für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer. Und ich kenne Jamal, er ist ehrgeizig. Er hat sich gequält die letzten 6-7 Monate. Das hat man dann auch aus der Mannschaft heraus gehört. Und Serge Gnabry, was er da gesagt hat, das meint er auch so. Obwohl das Musiala vielleicht ihn mal die eine oder andere Minute oder das eine oder andere wichtige Spiel wegnimmt. Na, das ist ja dieser Zusammenhalt, was die Bayern ausmacht. Das sieht man beim Jubeln, das sieht man auch danach bei den Fans. Die freuen sich nach wie vor wie kleine Kinder. Die freuen sich wie kleine Kinder, dass sie gestern dieses Ding noch gedreht haben. In einer Art und Weise, wie es Bayern-like ist zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, und was man, also 1000% übereinstimmen, ich glaube, bei Musiala sind wir uns da alle einig. Ich fand es dann beeindruckend, weil die erste Halbzeit war wirklich sehr schlecht. Mhm. Und Leipzig, müssen wir dann nochmal erwähnen, hat das überragend gemacht. Aber wenn du dann so rauskommst, weil das macht auch was mit dir, wenn du so eine Halbzeit spielst in einem Topspiel und dann sowas lieferst, dann stimmt eben vieles. Und wir hören viele Namen. Ein Name, der mir total fehlt. Na. Und den ich bewundere, da bin ich auch gespannt, wie die Runde das sieht und über den wir viel öfters reden sollten, ist Pavlovic. Ist unfassbar. Der spielt einfach immer, der ist jung, der ist 21, der ist immer gesetzt, der liefert immer ab, der ist in der absoluten A-Formation. Wir reden über ganz viele Spieler für die deutsche Nationalmannschaft. Aber was ist das eigentlich für ein Spieler? Unfassbar, dass er so eine Größe im Bayern-Spiel schon ist, seit einer Selbstverständlichkeit, dass das gar nicht mehr auffällt. Und das ist mir bei aller Freude über unsere Offensiven und Kreativen wird, Musiala und Co., etwas, was mich richtig gut stimmt für das, was die nächsten Jahre noch in unserer Nationalmannschaft kommt.
Hatte immer wieder auch mal kleinere Verletzungen. Ich überlege jetzt gerade, ob wir uns da jetzt irgendwie rausreden können. Aber ich meine, der Name Pavlovic wäre bei SK90 schon immer wieder auch mal diskutiert worden. Aber wie gesagt, Verletzungen immer mal. Aber der hat was sehr Fließendes, ja, was sehr selbst.
Die Mannschaft vertraut ihm, weil er hat eine Passgarantie. Ja, und wenn du weißt, dass der Ball gut aufgehoben ist, dann spielst du den Spieler an.
Ja. Und Lothar, ich habe auch das Gefühl, er hat zum Beispiel im internen Ranking Goretzka lange den Rang abgelaufen im Moment. Also in den ganz wichtigen Spielen.
Kimmich, Pavlovic.
Ganz genau, das sind die beiden, auf die Kompanie dort
vertraut. Und ich gehe davon aus, auch in der Nationalmannschaft, wenn Kimmich rechts spielt, Pavlovic Matcher. Pavlovic ist immer dabei bei mir. Er ist immer dabei.
Und was der gerade auch schon angeklungen ist, er hatte Verletzungen, er hatte auch mal längere, er hatte oft mit seinen, ich glaube, mit den Mandeln irgendwas gehabt. Und da hat man jetzt, glaube ich, das Richtige gefunden, weil das ja auch so ein Immunsystem belastet. Und seitdem spielt der ja auch wie ein Uhrwerk.
Die Spanier sagen, er beschützt den Ball.
Ja, er hat ein bisschen was von Toni Kroos. Ja, lässt sich ja auch immer fallen in die Dreierkette, häufig auch nach links weg ein bisschen. Ja, dann wie Toni Kroos bei der Europameisterschaft zum Beispiel. Also, und er schlägt auch die Bälle. Ja? Ist viel in Bewegung, bietet sich immer wieder an und wird nicht nur gesucht, er wird auch angespielt.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wenn man sich so die ein, zwei Paraden von Manuel Neuer gestern noch mal vergegenwärtigt, müssen wir dann die Torwartdiskussion noch mal neu denken.
Na, da will ich aber, wenn ich das nur sagen darf, gegen Meiner, das Ding unter der Woche, das war ein Torwartfehler. Also bei Neuer ist es oft so, gestern war überragend.
Aber gestern, guck mal, was er da rausholt. Also Argument ist, wenn er seine Top-Leistung abliefert, dann ist er natürlich schon immer noch absolut außergewöhnlich.
Aber das ist ja genau die Frage, weil er in dieser Saison auch 3-4 Situationen hatte, wo es nicht da war. Für mich geht es nur darum, gestern, das war absolut outstanding. Aber er hatte auch schon ein paar Spiele, da war es nicht so.
Aber reden wir mal nicht vom Sportlichen jetzt her. Will man eigentlich noch miteinander? Das muss doch die Frage sein. Und nicht das Sportliche. Das Sportliche ist ja außer Frage gestellt. Aber wollen die beiden, die das entscheiden, nämlich Julian Nagelsmann und Manuel Neuer, wollen die das überhaupt? Will der eine es, wollen es beide oder will es gar keiner?
Was glaubst du?
Das kann ich nicht beantworten, aber ich habe das Gefühl, dass sie jetzt nicht so harmonisch miteinander kommunizieren, dass da im Mai oder im Mai spätestens irgendwo eine Entscheidung fällt. Und wir haben auf der Torwartposition natürlich Manuel Neuer, du hast es gesagt, auch den einen oder anderen Fehler. Aber ich glaube, Oliver Baumann macht die Sachen sehr gut in den letzten Monaten. Und deswegen würde ich zurzeit tendieren, dass Oliver Baumann unsere Nummer 1 bei der Weltmeisterschaft ist.
Und dann... Du hast mit Testing zusammengespielt, ne?
In der Nationalmannschaft
mit Manu. Sehr viel jetzt auch. Vermutlich, so heißt es nach Girona, um dann doch noch zu spielen, ist ja auch noch im Rennen. Ne? Also das darf man nicht vergessen.
Wünschen wir ihm ja, glaube ich, alle. Ja, klar, also Marc, wenn der fit und gesund ist. Und das wäre schon wichtig.
Ja, absolut. Gut, so. Michael ist im Studio. Michael Leopold. Und hat was, Leo, mitgebracht?
Ganz schönes Teasing mitbringen. Es sind Tore gefallen bei Augsburg gegen Freiburg. Ja. Das ist schon mal das eine. Und man denkt ja immer, wenn man so lange dabei ist, wie ihr alle, wie wir alle, dann hat man alles gesehen. Aber dass sich ein Spieler beim Treppensteigen verletzt, auf dem Weg zurück aufs Feld, nach der Pause.
Hör auf.
Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
Ist wir haben doch passiert. Eben noch im Studio haben wir noch gelacht. Pass auf die Treppe auf. Ja. Da kann man sich den.
Also
den
Christian Jakic kann ein Lied davon singen. Und was dann passiert ist, ist auch eine eigene Geschichte. Also es lohnt sich auf alle Fälle zu gucken.
Definitiv. So, dann haben wir noch 30 Sekunden. Dann frage ich einmal bei Christian Keller nach, was er in Zukunft beabsichtigt zu tun. Wird es weiter der Fußball oder wird es möglicherweise etwas daneben sein?
Weiß ich nicht. Also alles offen, schauen wir mal.
Ja, aber Sie sind nicht sozusagen, Sie legen nicht nur die Füße hoch, sondern Sie orientieren sich
Ich mache schon was seit ein paar Monaten. Ne?
Ja, also es kann aber auch den Weg zurück zum Fußball
geben. Es kann den Weg zurückgeben, es muss Ihnen aber nicht zwingend geben. Ne?
Okay, gut, alles klar. Also vielen herzlichen Dank für die sehr, sehr muntere Runde. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse bis hierher.
Und nach dem Teasing müssen Sie jetzt die XXL-Highlights unbedingt anschauen. Viel Spaß dabei, schönen Sonntagabend noch. Tschüss und auf Wiedersehen. We only got today. If you got a night to feel alive, then baby, stay.